Wie ist das für euch, dass der Tisch anders steht? Veggie, ist dir das überhaupt aufgefallen?
Ja, ist mir. Das finde ich ganz gut, aber wo ist der Streuselkuchen?
Ja.
Der ist in der Kabine von Rot-Weiß Essen.
Ja, ich war auch überrascht. Also ich habe mich sehr gefreut.
Vor allen Dingen, du feierst dich doch immer, dass du mit dem Fahrrad morgens noch zu Balkhausen.
Ich habe es in der Tat heute nicht geschafft. Ich war noch so aufgewühlt von gestern Abend, da habe ich ein bisschen verschlafen. Und dann habe ich es heute einfach nicht geschafft.
Okay, ja. Du glaubst also, dass du gestern mit einem sensationellen Service nach Essen und zurückgefahren wirst? Übrigens, Essen ist, glaube ich, die längste Stadt der Welt. Wir sind gefühlt eine halbe Stunde durch Essen gefahren. Dann hat er einen Stauder geholt, 1,03.
Es gab nur 0,3. Ja, aber klar. Aus der Glasflasche.
Ja, man hätte aber auch mal 2 holen können oder heute Morgen Streuselkuchen.
Naja. Ich mache alles falsch. Da bin ich nicht gewohnt, dass ich Beifahrer bin.
So ein Stück Kuchen vor der Länderspielpause, da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Aber wir hätten ja auch für sorgen können. Ja, Backe, hättest du was gesagt, wäre ich noch schnell runtergegangen. Hier ist ja auch Bäcker.
Tobi, was machst du eigentlich da? Kontoauszüge kontrollieren oder was?
Ich sortiere noch die Technik.
Ah, okay.
Es ist irgendwie alles anders, aber trotzdem wird es toll, habe ich das Gefühl. Veggie hat eine neue Uhr an, sieht sehr schön aus. Mhm. Ja.
Mein Partner Mido, mal auf die Seite gehen.
mit dem Rabattcode Wagner10 kann man 10% sparen.
Wagner13, na gut.
Alles gut.
Ah ja, jetzt sind wir drin, oder? Yannick ist topfit.
Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Aber ist Jotrop,
ist Jotrop.
Ich hatte heute echt mal Hunger, na egal.
Wir versuchen es trotzdem irgendwie hinzubekommen. Oh, ich kann dir auch schnell ein Brot schmieren.
Nee, alles gut.
Gut, dann versuchen wir es irgendwie, dass es die drittbeste Folge aller Zeiten wird.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Hier ist Folge 83 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison. Kann das sein?
Ja.
Wir sind alle vier am Tisch und wir beginnen mit dem Mann, der letzte Woche erzählt hat, dass er bei den Fantastischen Vier war. Stimmt doch, ne?
Ja, stimmt.
Ja. Mhm. Und er selbst ist ja unser treuer Begleiter, der Soundtrack seines Lebens. Er ist weg und wir sind wieder allein. HSV, MRT, ole ole, Thomas W.
Da, sehr, sehr kreativ.
Thomas W. ist geil. Ja.
Der nächste ist zu geil für diese Welt, immer bereit für einen Tag am Meer und populär. Unser Mikrofonprofessor, der Smudo von 4:3, Christian Straßburger.
Servus.
Und dann haben wir noch Yannick mit Y. Der Mann an den Turntables, er lässt die Sonne rein. Er ist der da am Eingang steht. Yannick Barkic.
Und bist du Fahr in Urlaub, oder?
Ich bin dann der vierte von den Fantastischen Vier. Fahr in Urlaub ist ja von den Ärzten. Michi Beck wäre da noch übrig geblieben jetzt.
Ach, sind die klar, Fantastische Vier, klar sind die zu viert.
Ja. Ich habe auch nochmal durchgezählt gerade.
Ja. Ich höre die nicht so oft, aber Fanta 4, klar. Ja.
HSV, MRT, ole, ole.
Naja, also der Text geht natürlich anders. Hier habe ich ein bisschen abgewandelt, weil stark. MRT ist da natürlich nicht umsonst reingerutscht, weil, lieber Weg, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, du hast gleich noch einen Termin in der Röhre.
Genau, weil ich habe wahnsinnige Rückenschmerzen, aber es wird jetzt gerade noch gehen.
Du opferst dich trotzdem auf.
Deshalb könnte es sein, dass ich ein bisschen früher weg muss.
Wir honorieren das. Das ist so hier, trotz schmerzverzerrtem Gesicht hier, alles gibt es für unseren Podcast.
Ja, andere holen sich einen gelben Zettel oder sowas, ne? Oder wie ist der? Das ist ein blauer. Und du bist
gelber,
da.
Gelber Schein, ne?
Gelber Schein.
Ja, genau.
Ja.
Wir haben ganz viel vor. Die Liste, die Yannick vorbereitet hat, ist sehr lang. Wir haben nachher einen Gast. Wir haben Jesper Verlaat, wenn alles gut funktioniert. Aber noch nicht jetzt. Wir können, bis er da ist, ja noch über ein paar andere Dinge sprechen am Wochenende. Was ist das, was euch so am ehesten hängen geblieben ist vom Drittliga-Wochenende?
Gestern Abend.
Ganz spontan.
Gestern Abend Hafenstraße. Das Spiel muss eigentlich 6:9 ausgehen. Ein unfassbares Fußballspiel mit so vielen Geschichten. Yannick tippt mich an in der 70. oben und sagt, das geht nicht gut. Ich sage, was ist denn los? Aachen kann nicht mehr wechseln. Sag ich, die haben doch erst. Ja, aber Wechselfenster. Dann hat er mir erklärt, es gibt außer der Halbzeit nur 3 Wechselfenster. Und weil Schröß sich verletzt hat, musste der das zu früh nehmen. Also Aachen war ab Minute 75 eigentlich, da schleppen sich 11 Pfadfinder noch dahin, um das Zelt noch aufzubauen. Und ich sage dir, wenn Essen gestern noch das eine Tor macht, dann ist das für Aachen ein solcher Nackenschlag, weil die haben so gut Fußball gespielt gestern. Also ich war völlig, Jannik Barkic hat vor dem Spiel gesagt, 2-0 Alemannia Aachen. Ich habe gesagt, ich traue der Alemannia was zu. Julian Engelhardt, keine Chance, ne? Müssen wir jetzt mal richtig bashen. Nein. Aber es war echt geil mit allem Drum und Dran gestern, ne?
Also ich muss mich erstmal bedanken für dieses Fußballspiel. Ich weiß, habt ihr das gesehen?
Ja, natürlich. Also ich habe es im Flughafen gesehen.
Also es war ein Traum, wirklich. Es ging hin und her, eine Dynamik. Torchancen, 19-20 gefühlt. Es hätte wirklich 10-10 ausgehen können und es hat alles gestimmt. So das Wetter, leichter Nieselregen, beide Fanlager aufgeheizt, geile Zweikämpfe. Also es war schon einfach richtig geil und Chapeau an Alemannia Aachen. Die müssen ja in der ersten Halbzeit 6-7 Tore schießen. Da musst du dich als Rot-Weiß Essen auch mal fragen, wie kann das sein, wenn du mit Aufstiegsfavorit bist und dann so, naja, nicht vorgeführt wirst.
Doch,
aber,
doch, nein, in der ersten Halbzeit wurden so, sie zu Hause vorgeführt.
Ja, also das mich hat es total gewundert, dass Essen diese Organisation nicht mehr hat. Das hat ja auch Uwe Koschin nach dem Spiel angesprochen, das ist denen so ein bisschen abgegangen. Jasula hat ja eingestanden, dass das ein Fehler war, ihn nicht spielen zu lassen. Aber trotzdem Aachen, also mit der Wucht, krass. Also da hat also sie einen guten Transfer gemacht.
Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wir haben ja schon ein paar Mal über Aachen gesprochen und einige von euch haben sie ja sehr, ich will nicht sagen beerdigt, aber schon sehr kritisch gesehen. Liegt es jetzt nur an den Neuzugängen, dass sie auf einmal so eine Wucht haben und so eine Power? Also sie haben ja ordentlich nachgelegt.
Ich glaube, die konnten ja kaum trainieren. Also was willst du da mit den wenigen Leuten, A-Jugendliche vielleicht zum Auffüllen, aber da kommt ein Trainer, der ja gar nicht in der Lage ist, seine Idee vom Fußball da zu implementieren, weil du kannst nicht trainieren. Also unabhängig davon, was die da immer für Problematiken haben mit den Plätzen, fehlt ja dann einfach auch mal die Zeit oder mal überhaupt das Personal, um irgendwelche Dinge einzustudieren, um Selbstverständnis zu generieren und dann kommst du da rein in die Liga, kriegst dann auch noch scheiß Ergebnisse, natürlich läuft das dann scheiße und dann hast du natürlich das Glück, dass du da mit Mika Schröers, der ja auch ein Top-Debüt gegeben hat, den Elfmeter rausgeholt hat zum Beispiel, dass du da Leute geholt hast, die sofort funktioniert haben und ja, Hut ab, das ist der Muzzicato-Fußball, ne, den wir noch kennen von damals.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen psychologischer Aspekt, wenn du dann merkst, ey, wir kriegen jetzt hier 3 richtige Granaten jetzt in dieser Woche. Das macht, glaube ich, was mit einer Mannschaft. Da kriegst du auf einmal mehr Selbstvertrauen, dann fährst du zu so einem Spiel hin nach Essen, wo sowieso alle geil drauf sind und du weißt, wenn du das ziehst mit den Fans zusammen, dann kann das ja richtig was bewirken für die Saison.
Also ich bleibe dabei, in der Konstellation bis letzte Woche hätte ich gesagt, wird es brutal schwer, vor allen Dingen, weil ja auch der Trainer einen ganz anderen Fußball spielen lassen möchte, haben wir auch gesagt, viele Verletzte, so, aber jetzt hast du natürlich so viel Qualität dazu bekommen, Castelle braucht keine Eingewöhnungszeit, dass er alle 3 direkt spielen lässt, fand ich schon erstaunlich, habe ihn auch gefragt, warum, sagt er, darum, weil damit auch alle so überrascht sind wie sie. Und man muss ja sagen, also was Michael Nussöhr für dicke Eier hat, das ist ja Wahnsinn. Also Gindorf, 3 Elfmeter.
Da muss ich Wegge jetzt auch mal loben. Der sitzt neben mir auf der Tribüne und sagt direkt, Michael Nussöhr, kennst du den? Ich so, was, wer? Ja nee, der hat mal 3 Elfmeter in einem Spiel gemacht, dass der das direkt auf dem Zettel hat. Das war wieder so typisch Wikipedia.
Im Februar 86 für den VfB Stuttgart beim 7-0 gegen Hannover 96. Ja.
Der einzige Profi bisher.
Nee, davor hat, das hat der Kicker noch gesagt, im Jahr vorher hat Gerd Schwickert für Homburg das auch mal geschafft in der zweiten Liga. Ja. Aber da ich ja gesagt habe, der erste seit Nussöhr.
Okay. Ist doch alles richtig.
Ist alles richtig.
Ja, das Nussöhr eingefädelt.
Aber ganz ehrlich, weißt du, das macht ja auch was. Du nimmst dir den Elfmeter wie selbstverständlich. Also du kannst ja eigentlich als neuer Spieler da viel mehr fast verlieren als gewinnen. Dann schießt du auf die Essener Fans, jubelst auch noch provokant vor den Fans, holst dir den nächsten wieder, guck den aus. Also das waren ja 3 Elfmeter zum Genießen eigentlich. Also das sind richtig dicke Eier. Ja,
man hat gemerkt, der ist unbelastet.
Ja, ja. Und du hast aber nachher auch gemerkt, nach dem 2-3, da waren ja noch 4 Minuten oder sowas, wo du denkst, wenn jetzt nur einer abrutscht und das geht 3-3 aus, du wirst ja nicht belohnt für das, was du dann eigentlich gespielt hast. Ne? Also wie wichtig dieser Sieg gestern war für Alemannia Aachen, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht in Worte zu fassen.
Da war ja auch, also so habe ich es gesehen am Bildschirm, da war ja ein ganz anderes Selbstvertrauen auch, ne, bei den Aachenern zu sehen. Also,
die haben Fußball gespielt, ja, also gefühlt hat man sie von der Leine gelassen.
Mhm. Ist das da, also das kann man ja wirklich mal sehen, diese 9 haben da dann den Schwung reingebracht, weil die gesagt haben, jetzt scheiß doch mal drauf, jetzt spielen wir mal, jetzt gibt uns mal den Ball. Schröers ganz viele 1-gegen-1 Situationen. Gindorf im Prinzip, der wollte ja auch ständig den Ball. Der hat das ja alles aufgezogen. Also Castelle kennt das ja auch alles noch. Ich glaube, ja.
Ich war beeindruckt von der Passqualität gestern. Ja. Teilweise wirklich mit One-Touch durchs Mittelfeld und so.
Aber Essen, auch wird, von ja, Essen wird ja Protest einlegen, ne? Warum? Weil die haben ja gedacht, dass Gindorf Schröers wäre und deshalb.
Was war da eigentlich los mit den Trikots?
Trikot sah ja grausam vertauscht aus.
Die waren beflockt, ja. Aber sie waren halt in der Hektik, wurden Schröers und Gindorf halt verwechselt mit den Nummern. Und weil die halt ihre Nummern angegeben hatten oder behalten wollten, musste es dann nochmal überklebt werden. Ich habe am Anfang gedacht, sag mal, schaffen die es nicht, das Ding zu beflocken? Nee, die haben es beflockt, aber in der Hektik des Wechsels haben die halt die beiden Nummern verwechselt.
Aber eigentlich muss es doch jetzt so sein, wenn Gindorf so startet und Schröers auch, jetzt müssen die Nummern doch behalten. Nein, Gindorf ja. 27.
Nein, ja, sie haben ja mit ihren Nummern gespielt, die sie haben wollten, nur die Namen waren ja überklebt.
Ist das so?
Ja, ja.
Die Nummern okay, das stimmten. Heißt die 27 und 23, das war richtig.
Es genau.
Waren nur die,
ja, ah, okay. Ja, ja.
Na gut, dann habe ich dann.
Aber es müsste doch jetzt eigentlich für den Alemannia-Fanshop, ne, müsste das erste Trikot von Gindorf mit so einem schwarzen Streifen so halb abgekibbelt da drüber, Wahnsinn.
Ich meine, es haben ja sogar schon Kommunen reagiert, ja, das ganzes Dorf wurde nach ihm benannt, Gindorf, neben Gustorf.
Echt? Gewusst das?
Hier in Nordrhein-Westfalen.
Echt? Konnte ich gar nicht.
Hier bei Grevenbroich.
Beides noch nicht gehört.
Gustorf, Gindorf?
Nein.
Wirklich nicht?
Nee.
Ja gut, da ist auch Wifflinghofen.
Ja, ja das sage ich ja? Nur Wifflinghofen.
Ja. Aber um nochmal einmal ganz kurz von der Geografie wieder zurückzukommen.
Die Scherze, die vielleicht, funktionieren heute schon mal sehr gut.
Vielleicht, sagt vor allem einer, der Straßburger heißt.
Ja. vielleicht hat der Muzzicato einfach gesagt, Leute, pass auf, genießt dieses Spiel heute noch. Jetzt haben wir mal 2 Wochen Zeit so ein bisschen. Und vielleicht ein bisschen dieses Unbelastete. Und so haben die ja auch gespielt. Und dann hast du irgendwann gemerkt, das 3-1 fiel halt ein bisschen zu früh. Und dann denkst du plötzlich, ey, wir haben hier 3-0 geführt, jetzt haben wir was zu verlieren, so war das. Aber wie die sich auch hinten reingeschmissen haben, ne, das muss man auch mal sagen, das war ja eine Abwehrschlacht nachher hinten, ja. Obwohl Essen gar nicht so viele hundertprozentige hatte.
Nee, aber es war ja schon Spiel auf ein Tor hinten ja, ja. Raus, eine Flanke nach der anderen.
Und Obus, wenn der dann reinkommt, das ist natürlich auch Wahnsinn.
Was wir nicht vergessen dürfen, der Schiedsrichter gestern, Martin Petersen, werden wir auch nachher noch drüber sprechen, über Schiedsrichter heute, also der war richtig gut. Man hat gemerkt, ja. Ausstrahlung, in allen Entscheidungen lag er zumindest richtig, also er lag richtig, er ja. Lag nicht falsch. Der hatte das so unter Kontrolle, total angenehm.
Ich glaube, als Schiedsrichter gibt es ja auch nicht gerne und jetzt muss ich noch den dritten geben, aber wenn es halt so ist, dann ist es so.
Ja.
Der hat ja auch Bundesliga auch schon fast 100 Spiele, hat doch ja. Der Julian erzählt.
Aber aus Essener Sicht ist es natürlich total enttäuschend, weil natürlich im Vorfeld nochmal ein bisschen was aufgeladen wurde, auch durch den Yannick-Mause-Transfer nach Essen, haben dann viele gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Zeichen, Essen will's wissen. So, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Essen ist eigentlich Favorit für das Aufstiegsrennen. Und dann verlierst du dieses Spiel, wobei der Grund ja klar ist, Yannick, du hast es auch schon gesagt, Koshinat hat gesagt, offenbar ist diese Mannschaft so sehr abhängig von Jasula, mein Fehler, ihn draußen zu lassen, wird nicht nochmal passieren, der muss dann einfach offenbar spielen. Und wir müssen, hat er auch gesagt, nur weil sich die Anforderungen oder die Erwartungshaltung geändert hat, dürfen wir unseren Spielstil nicht verändern im Vergleich zur letzten Saison. Das heißt, wir wollen eigentlich genauso spielen wie in der vergangenen Saison, aber ich weiß nicht, ob das klappt, wenn du in einer anderen Rolle bist. Da müssen sie natürlich jetzt eine Lösung finden.
Gut, dass du zugehört hast. Weil ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, 2 Dinge. Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was macht dieser Sieg mit Wiesbaden? Das kann eine richtige Rampe sein. Das Ding hast du dann natürlich jetzt eingerissen. Man muss ehrlich sagen, die erste Halbzeit war defensiv wirklich bodenlos. Die waren auch völlig überrascht, wie Aachen spielt. Und ich glaube halt eben schon, dass es eine andere Herangehensweise ist. Seit dem Aufstieg konntest du als Rot-Weiß Essen immer sagen, wir wollen die Klasse halten, wir wollen uns in der Liga etablieren mit unseren Tugenden. Jetzt sagen die Gegner, hey, dann macht ihr mal. Ihr habt hier so gut eingekauft. Ihr seid einer der 3 stärksten Kader der Liga. Jetzt spielt ihr mal. Und du hast es auch, finde ich, gesehen, ein bisschen bei Bazzoli. Ich will den jetzt gar nicht zum Verantwortlichen machen, aber die spielen sehr riskant von hinten raus. Der Pass von Golz ist schon riskant. Er ist auch ein Stück weit in dem Moment, glaube ich, fast zu, will ich sagen, überheblich, aber zu selbstbewusst. Wird von 4 Mann gehetzt und dann kriegst du so ein frühes Gegentor. Und so eine richtige Lösung, wie bespiele ich jetzt die Aachener, ist in der ersten Hälfte, ist das ja nicht eingefallen, ne? Und da wird dann auch für mich die Frage sein, wir kennen ja Uwe und das, was er auch möchte. Er möchte körperbetont, er möchte Standards, er möchte männlichen Fußball haben. Aber in der Favoritenstellung musst du vielleicht auch Lösungen finden, gegen massierte Abwehrreihen anzulaufen. Das ist eine veränderte Aufgabenstellung für Essen.
Und mit 2 Gegentoren pro Spiel steigst du nicht auf. Definitiv nicht. 8-8 ist ja die, also klar, wenn du vorne immer 1 mehr machst, aber das wird ja auch nicht passieren. Also alles strebt ja so oder spricht von Offensivverstärkungen. Ne? Hier noch ein Stürmer, dabei sind ja auch eigentlich einige Stürmer in diesem Kader. Aber nach hinten haben sie ja offensichtlich Probleme. Und ich dachte, der wäre verletzt oder sowas, aber Jasula saß ja einfach 90 Minuten auf der Bank. Und danach sagt dann der Trainer, ja, offensichtlich können sie doch nicht ohne, also das verstehe ich nicht. Wieso denn dieses Experiment? Also was hat denn jetzt dafür gesprochen zu sagen, Jasula geht raus, weil dass der,
ja, ich fand's
der entscheidende Mann ist im Zentrum, das haben wir doch wohl alle schon gewusst, oder?
Ja, aber ich fand es vor dem Spiel schon sinnvoll, weil er ja ein schlechtes Spiel gemacht hat in Wiesbaden. Und wenn du so einen guten Kader hast und einen Bazzoli hast, der in Normalform auch der Mannschaft Sicherheit geben kann, dann finde ich die Entscheidung vor dem Spiel total nachvollziehbar, dass du jetzt einfach dann Bazzoli die Chance gibst.
Nee.
Finde ich schon.
Nein, du brauchst Fixpunkte. Also brauchst du eine Achse.
Ja,
also,
aber ich finde trotzdem, also ich will jetzt gar nicht, weil wir haben ja unseren Gast schon in der Leitung, aber wenn ich sage, wir müssen spielerisch uns weiterentwickeln, ist Bazzoli sicherlich die andere Lösung als Jasula. Ich verstehe schon den Ansatz, also dafür kann ich ihn jetzt nicht kritisieren. Nur wenn du hinten raus natürlich sagst, ich bin schuld, das klingt erstmal gut fürs Team, aber das solltest du wahrscheinlich auch nicht allzu oft sagen, ne?
Aber es ist natürlich auch wichtig, mal den Ernstfall zu proben, falls Jasula sich mal verletzt oder falls du ihn mal rausnehmen musst. Ne? Er ist jetzt auch nicht mehr 20.
Aber doch nicht an einem Sonntagabend gegen Alemannia Aachen. Dann stellst du ihn halt in die Dreierkette.
Das ist die also andere Frage, ob du in so einem Emotionsderby, wo Jasula natürlich auch mit seiner Körperlichkeit was macht, ob du ihn da rausholst, ne?
So, wir haben Besuch, wir haben Kundschaft, das Wartezimmer ist voll mit unserem heutigen Gast.
Muss gleich noch eine Möbelmesse eröffnen. In München, deswegen schnell.
Ja, das interessiert uns, was denn da heute noch auf dem Plan steht. Es hieß, er hat einen engen Terminplan heute. Wir haben einen Löwen in der Leitung, Jesper Verlaat. Grüße nach München. Hallo Jesper.
Hallo.
Die Hacke von Giesing sozusagen, ne? Gibt's schon T-Shirts?
Nee, das ist nicht in Planung, aber es war auf jeden Fall ein Blitzmoment. Also war auf jeden Fall ein Highlight, muss ich sagen.
Ja, bevor wir darüber sprechen, klär uns erstmal noch auf, weil es hieß, wir müssen uns an die Zeiten halten. Du hast noch viel vor heute. Was ist denn heute an einem eigentlich doch freien Montag, oder nicht? Heute ist auch trainingsfrei.
Ja, heute ist trainingsfrei, aber wir warten ja eigentlich schon etwas, glaube ich, ein paar längere Monate und ein Jahr auf einen neuen Mannschaftsbus. Und der alte Mannschaftsbus hatte jetzt letztens einen Unfall mit U19. Zum Glück waren alle Insassen eigentlich unverletzt, aber der Bus hatte Totalschaden. Und jetzt heute haben wir sozusagen die neue Busübergabe. Und da sind Thomas Dehn und ich eingeteilt, um natürlich Fotos zu machen, den Bus entgegenzunehmen in dem Sinne. Und das ist heute um 11 Uhr.
Ich habe mir sagen lassen, im alten Bus gab es kein Magenta Sport, da habt ihr alle auf dem Handy geschaut. Und der neue Bus soll Fernseher haben, wo Magenta Sport läuft.
Ich hoffe es, weil also wie oft wir im Bus sitzen und wie lange wir teilweise im Bus sitzen, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir da so ein bisschen Entertainment haben. Ne?
Klar, und vor allen Dingen ist es ja nur noch dieses Jahr, ne? Nächstes Jahr seid ihr ja dann wieder bei Sky.
Ja, guter Ansatz, aber da können wir Magenta nicht mehr supporten. Ne?
Das stimmt. Man kann auch trotzdem noch Magenta weiterschauen.
Kannst du, genau.
Veggie, die Abmahnung kommt per Post.
Okay.
Ne?
Okay.
Jesper, nach vier Spielen und vor der jetzt mit der Länderspielpause, wie würdest du den Start von euch einschätzen? Bist du zufrieden, überperformt oder wäre sogar noch mehr gegangen?
Nee, also ich glaube, wenn du das Auftaktprogramm schaust und generell jetzt die ersten vier Spiele, was wieder auch jetzt in den Spieltagen wieder in der dritten Liga los gewesen ist, würde ich sagen, dass wir komplett im Soll sind. Also wir haben 8 Punkte aus 4 Spielen. Ganz einfach gerechnet, das ist ein Bayer-Spitz. Also kann man zufrieden mit sein auf jeden Fall, aber man hat auch jetzt gesehen gegen Stuttgart 2, man muss auch in jedem Spiel wieder von vorne anfangen und wieder alles reinhauen. Weil es gibt Überraschungen. Gestern, glaube ich, auch das Spektakel, was ich auch gesehen habe, wo ich schon drüber gesprochen habe, mit SC Aachen. Hat man, glaube ich, auch nicht so erwartet im Spielverlauf. Aber ja, deswegen können wir als Löwen-Fans und als Löwen-Mannschaft wirklich nur zufrieden im ersten Spiel stehen.
Ich habe diese Schlussphase gesehen und ich fand den Jubel ja auch insgesamt. Ne, das war ja eigentlich so, als wenn du fast einen Dreier erzielst gegen einen Mitkonkurrenten. Und diesen Nimbus, wir sind ungeschlagen, vor allen Dingen auch zu Hause. Ne? Das, ich glaube, das geht schon drüber hinaus, über diesen reinen Punkt, den ihr jetzt geholt habt.
Ja, also ich glaube, ich bin auch positiv überrascht, dass auch generell, ich sage jetzt mal auch, vor 1-2 Jahren hätten wir dieses Spiel unentschieden gespielt, glaube ich auch, wäre diese Grundstimmung nicht so positiv gewesen, wie sie jetzt am Wochenende war. Also man hat wirklich gemerkt im Stadion, dass nach dem 1-1, klar, gegen eine zweite Mannschaft zu Hause willst du am liebsten die 3 Punkte holen, aber nach dem Spielverlauf und die Reaktion auf die erste Halbzeit, die wir da gespielt haben, die in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, was wir eigentlich können, haben, glaube ich, die Löwenfans auch das wertgeschätzt. Das haben wir uns auch in der Kurve gesagt. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, da ist ein kleiner Brustbisser gewesen in der 90. plus 7. Und das zeugt einfach so auch die Stimmung in der Mannschaft, dass sie einfach funktioniert. Jeder gibt alles. Und wir, glaube ich, sind jetzt, glaube ich, die Last-Minute-Löwen so ein bisschen in den letzten Spielen geworden. Sollen uns nicht zu lange drauf ausruhen. Aber das gibt natürlich auch Selbstvertrauen für die letzten Minuten nochmal in so einem Spiel.
Ich habe im Vorfeld dem Doktor zugehört, Dr. Christian Werner, der gesagt hat, ihr seid in diesem Jahr eine sehr erwachsene Mannschaft. Da habe ich mich natürlich gefragt, inwiefern nimmst du das auch wahr und was bedeutet das im Vergleich zu den letzten Jahren? Was hat sich da verändert in der Kabine?
Ja, also man muss schon sagen, dass jetzt mit Flo, mit Kevin natürlich auch extreme Erfahrung dazugekommen ist. Und man merkt bei den zwei einfach wirklich mit Kleinigkeiten, dass sie einfach schon viel mehr gesehen haben, auch viel mehr, sag ich mal, auch ein Auge für das Große und Ganze haben. Also nicht nur mal das fußballerische Aspekt oder Abläufe oder irgendwie, was weiß ich, Taktiken, die man vielleicht noch ein bisschen feinjustieren kann mit dem Trainerteam zusammen, sondern es ist auch für das Teamgefüge einfach extrem wichtig. Und das merkt man, dass sie einfach eine extreme Ruhe auch ausstrahlen, auch eine extreme Freude und auch eine, ja, sag ich mal, gehen voran. Und das hilft natürlich einem als Mannschaft, wenn man einfach mehrere Schultern oder mehrere Persönlichkeiten hat, die wissen, worum es geht, was unsere Ziele sind. Und in der, ja, ich sag mal so, in der Kabinenklima hat sich extrem positiv ausgewirkt.
Und ich habe auch das Gefühl, dass hinten was passiert ist. Ich meine, ihr habt woher auch immer, den kannte ich nicht, Simon Foot, ja, der noch international gespielt hat. Ich habe ihn ja jetzt auch das ein oder andere Mal live gesehen. Das ist, glaube ich, einer, von dem du dann auch noch was lernen kannst, obwohl du natürlich schon eine große Qualität hast, oder?
Also von Simon kann ich gar nichts mehr lernen, sage ich. Platin Spaß. Also, der hat ja schon Champions League gespielt. Das ist natürlich auch für seine Vita natürlich, also extrem große Vita, muss man auch sagen. Und man kommt ja nicht umsonst irgendwo auch in die Position, dass man irgendwie auch Champions League Minuten bekommt. Also, der bringt schon auf jeden Fall eine spielerische Klasse mit. Der versucht immer alles fußballerisch zu lösen. Merkt aber auch, dass natürlich in der dritten Liga auch mal, sag ich mal, in Anführungsstrichen ein dreckiger Fußball dazugehört, wo man einfach mal sagen muss, okay, es geht nicht immer alles spielerisch, sondern dass man in den richtigen Moment auch mal, keine Ahnung, den Ball mal auf die Tribüne haut. Im Notfall ist einfach so in der Liga. Aber ich glaube, wir komplementieren uns einfach sehr gut in der letzten Linie. Mit Sean Dulic auch, ein junger Spieler dabei, der jetzt auch für die U20-Nationalmannschaft nominiert worden ist, nachgeniert worden ist. Und ja, das gibt einfach ein gutes Gefühl auf letzter Linie.
Das wäre noch meine Anschlussfrage. Glaubst du, Sean Dulic sehen wir in Kürze, vielleicht ja sogar mit den Löwen, aber hat er das Potenzial, Bundesligaspieler zu sein?
Also ich sag, Sean hat sehr, sehr gute Voraussetzungen. Also ich glaube, wenn wir im Training 1 gegen 1 spielen oder trainieren, ich glaube, keiner will gegen Sean spielen, weil er einfach wirklich im 1 gegen 1 auch so eine Wucht hat und so eine Zweikampfstärke. Der ist eine absolute Maschine, der ist schnell. Also ich glaube, von den Veranlagungen her ist das auf jeden Fall ein super Spieler. Und es ist gut, dass er jetzt auch noch bei den Löwen geblieben ist, das dieses Jahr, weil letzte Saison hat er nur ein halbes Jahr gespielt, sage ich jetzt mal. Und wenn er so weitermacht, wird er wahrscheinlich auch dieses Jahr, sage ich mal, auch viele Einsatzzeiten haben. Und das ist in den jungen Jahren einfach extrem wichtig. Abläufe, Rhythmus und ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wie er es auch in der Nationalmannschaft jetzt macht. Aber der hat auf jeden Fall sehr gute Veranlagungen.
Jesper, mich erinnert dieser Saisonstart so ein bisschen an euren Start von vor, weiß ich, 2, 3, 4 Jahren. Da habt ihr auch irgendwie die ersten 4, 5 Spiele alle gewonnen und alle haben gesagt, oh, an den Löwen geht aber in dieser Saison kein Weg dran vorbei. Also ähnliche Situation, klar, ihr habt jetzt sehr viel mehr Qualität. Reicht das schon, um es auch bis zum Ende zu schaffen? Oder welchen Fehler dürft ihr nicht nochmal machen im Vergleich zu dem Jahr jetzt zum Beispiel damals?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist natürlich andere Charaktere aus jetzt in der Mannschaft. Du hast natürlich erfahrene Jungs dabei. Du hast jetzt, sage ich mal, mit mir auch jemanden dabei, der das auch schon durchgemacht hat, dass man sehr viele Extreme erlebt hat bei den Löwen. Und es geht einfach darum, einfach eine gewisse Konstanz emotional auch reinzukriegen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Wie ist denn das aus persönlicher Sicht? Du spielst jetzt schon, glaube ich, 6 Jahre in der dritten Liga. Wie groß ist denn da die Lust, dann auch nochmal diesen nächsten Schritt in die zweite Liga zu gehen? Du hast ja damals mal rangeschmeckt für eine Saison mit Sandhausen, aber jetzt nach 6 Jahren dritte Liga, wir haben jedes Wochenende Bock drauf. Ich glaube, du auch, aber zweite Liga ist dann auch schon geil, oder?
Ja,
also aus persönlicher Sicht gesprochen jetzt.
Ja, aus persönlicher Sicht natürlich will man immer so hoch wie möglich spielen, aber ich habe mich auch extra dafür entschieden, dass ich bei den Löwen verlängert habe, weil ich mich einfach extrem wohlfühle und ja, ich weiß, was ich an dem Verein habe. Also ich fühle mich wohl, ich kenne den Verein, ich kenne die Abläufe, es ist mega schön, für diesen Verein spielen zu dürfen, aber natürlich ist natürlich aber intern, größte Ziel ist natürlich dann unausgesprochen, dass was gleich alle denken.
Wie ist es denn eigentlich, wenn man, wir sind ja teilweise auch beruflich häufiger in München, ich habe das Gefühl, alle in Blau laufen mit stolzer Brust durch die Stadt, jetzt kommt der Oktoberfestmonat, ist im Moment schon angenehm, ein Löwe zu sein, oder?
Ja, also es herrscht natürlich eine extreme Euphorie, das merkt man, es ist auch im Stadion, jetzt am Samstag hat man einfach gemerkt, dass einfach Leute Bock drauf haben. Also natürlich kommen dann auch die Ergebnisse dazu, wenn du Erfolg hast, ist immer alles ein bisschen einfacher und in der Stadt, du gehst raus, bist in Giesing unterwegs, gehst irgendwo Kaffee und Leute sehen es. Also es ist einfach ein gemeinschaftliches Gefühl und das gilt einfach zu konservieren und das macht natürlich Bock, wenn du natürlich dann Erfolg hast in so einer Phase, dass du irgendwie guten Phasen einfach auch ja, genießen kannst.
Apropos Oktoberfest, wann ist denn eigentlich das Fitting oder hast du eine private Lederhose?
Ich glaube, das Fitting ist für die neuen Spieler, glaube ich, nächste kommende Woche jetzt. Aber ich habe ja noch meine Lederhosen, die passt noch.
Ah, ich dachte, es gibt jedes Jahr dann eine neue.
Nee, dafür reicht es, glaube ich, nicht.
Aber du sprichst die Euphorie an, dann kommt natürlich auch noch ein Vereinspräsident, der am Wochenende in der Halbzeitpause auch über die Stadionausbaupläne gesprochen hat, ne? 25.000, das könnte dann irgendwann eine Bundesliga-Tauglichkeit auch haben. Das sind ja alles so Mosaiksteine, die ja vielleicht auch euch motivieren, wirklich daran zu glauben, 60 wieder nach vorne zu führen, ne? Zweite Liga, wenn nicht sogar erste Liga. Motiviert das oder sagst du da, jetzt wollen wir mal nicht überpacen, was die Euphorie angeht?
Ja, also natürlich, man kriegt ja die Stadionfrage, die gibt es ja nicht schon seit gestern hier bei den Löwen. Und natürlich ist es dann auch schön zu sehen, wenn im Hintergrund einfach Pläne gemacht werden oder dass man merkt, okay, es wird nach einer Lösung gesucht. Die wird jetzt nicht von Tag Halto auf morgen irgendwie da sein. Aber es ist natürlich schon gut zu wissen, dass die Vereinsverantwortlichen sich darum kümmern, dass man sagt, okay, wir wollen eine Lösung finden. Aber das sind natürlich Themen, mit denen wir uns nicht beschäftigen. Oder dass man jetzt sagt, das ist eine extra Motivation.
Ich glaube, eine Frage muss ich noch stellen zum Ausblick. Landespokal Illertissen.
Oh, Illertissen.
Genau.
DFB-Pokal-Gigant.
Ist jetzt kein einfaches Los im Toto-Pokal.
Ja, aber für Illertissen auch nicht. Also die Löwen schwerer als Magdeburg, ne? Also Landes gegen DFB-Pokal, ne?
Ja. Spielst du? Sind ja manchmal so Spiele, wo die erste Garde dann
jetzt
auf der Bank sitzt.
Ich sag dir nur eins, bitte sag jetzt die richtige Antwort, weil Jannik Barkic ist der größte Befürworter des Landespokals. Ja. Der ist sogar für die Einführung eines Europapokals der Landespokalsieger. Also überleg dir jetzt deine Antwort, ne?
Ja, nee, also der Verein hat eine ganz klare Aussage, wir wollen natürlich den Pokal gewinnen. Das ist ganz klar. Und gegen Illertissen, ich glaube, die haben in den letzten 4 Jahren, haben die dreimal gewonnen. Also man muss ja schon sagen, Illertissen ist da irgendwie schon so ein bisschen der Pokalschreck. Das wird ein ernsthaftes Spiel. Also ich glaube, wir werden da auch ernsthaft nicht reingehen. Und wie dann am Ende die Tage aussieht, weiß ich nicht. Also ich bin ja der Trainer, ich weiß nicht, wie die Planung ist. Aber wir werden natürlich alles dafür geben, dass wir am Samstag da in die nächste Runde einziehen. Fertig.
Bist du damit zufrieden, Jannik?
Ich bin damit zufrieden. Ja. Na klar, man muss die Ernsthaftigkeit dieses Wettbewerbs annehmen.
Ja, ja, ich habe das Gefühl, die ist da.
Glaube ich auch. Ja.
Jesper, vielen Dank. Jetzt geht's für dich erstmal zur Bustaufe. Das ist übrigens nicht wie beim Schiff, dass du da jetzt eine Champagnerflasche in die Windschutzscheibe haust oder so, ne?
Wahrscheinlich irgendwie mit der Schere irgendwie so ein Links durchschneiden. Ich habe keine Ahnung, was da mal geplant ist heute.
Das Bremskabel durchschneiden.
Ja, nimm dir so eine Mütze mit als Schaffner.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, eine gute Saison mit den Löwen und wir sehen uns hier und da und hören uns bestimmt nochmal wieder. Liebe Grüße nach München.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Geil, dass Janik noch die Landespokalfrage eingebracht hat.
Illertissen.
Ne? Ist viel Landespokal am Wochenende so? Kannst du uns einen kleinen Überblick geben? Oder?
Aus dem Kopf jetzt, da ist ja schon ziemlich viel gespielt.
Ja?
Ich weiß, dass Ferl in Bad Lippspringe spielt, aber erst nächste Woche Mittwoch.
Das Schönste, was es eigentlich gibt, ist so ein Novembertag, wenn man leicht verkatert ist, länderspielfreie Pause und guckt dann zum Beispiel bei den Kollegen im MDR. Die machen dann immer so eine Konferenz von allen Landespokalen. Herrlich.
Ich habe gestern noch nebenbei diese Auslosung gesehen. Illertissen hatten die da eine Kamera da auf diesem Dorffest oder sowas, als dann Magdeburg gezogen wurde, wie dann auf einmal die Gesichter runtergegangen sind.
Und das muss man ja mal sagen, also das war jetzt eben gerade ein Spaß. Magdeburg ist natürlich ein Riesenverein, ne? Europapokalsieger und alles so.
Ja, aber die haben natürlich auf die Bayern gehofft.
Nein, du wünschst dir halt einen Erstligisten wahrscheinlich, das kann man ja auch verstehen, ne?
Ja, und Magdeburg jetzt natürlich auch schlagbar vielleicht für Illertissen. Wenn wir schon beim Thema sind, das Los von Energie Cottbus finde ich mit RB Leipzig natürlich extremst undankbar.
Scheiße.
Also muss man schon mal sagen, das ist einfach also aus medialer Sicht Kacke, aus sportlicher Sicht Kacke und...
Kacke.
Einfach Kacke, ja, einfach Kacke.
Extremst gibt's übrigens nicht. Ne?
Extrem ist schon die...
Extrem ist schon die, aber... Okay. Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Ist
doch kein Grund, hier so rumzuschreien, ja, gut. Strassi.
Und dann kurz noch Schande über uns wegen unserem Tipp Wiesbaden gegen die Bayern, das ging ja ein bisschen anders aus. Haben wir auch Kritik bekommen von unseren Hörern, das kriegen wir natürlich alles mit. Beziehungsweise wurden wir dann nochmal nicht angezählt, aber es wurde darauf hingewiesen.
Aber ich habe doch gesagt, dass W eine Chance hat gegen die Bayern.
Hast du gesagt? Ja, ich glaube nicht.
Natürlich nicht.
Ja. Aber Stritzel ist in einer absoluten Weltklasseform. Also der würde alles halten.
Ist eine geile Woche, ne? Ja. Hältst einen Elfmeter gegen Kane und das Ding in der 90.
Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, was das hier auch Körner kostet in der Birne, so ein Spiel gegen die Bayern, dieser Ausgang. Also eigentlich wäre das ja gestern prädestiniert gewesen, Punkte liegen zu lassen, ne? Und ich habe so das Gefühl, und das finde ich dann auch, das freut mich eigentlich so persönlich. Ich dachte, Wiesbaden letztes Jahr, das ist jetzt wirklich, müssen wir mal sagen, nicht der Hotspot. Aber letztes Jahr haben die so einen langweiligen Fußball irgendwie gespielt. Und ich habe dann auch gedacht, es könnte eng für den Trainer werden. Aber ich finde auch, er hat einen Schritt gemacht. Und ich finde, dass der Saisonstart von Wien echt gelungen ist. Und für eine gewisse Spielkultur, gerade in dieser Liga, haben die ja eigentlich immer gestanden. Ne? Also
ja, vor allem, sie haben Kaya auch direkt wieder in die Spur gebracht. Also die Woche von Stritzel ist Wahnsinn, wirklich. Also diese Geschichte da gestern Abend in der 90. Also die Führung zu erzielen und dann den Elfmeter zu halten. Auf der anderen Seite Schweinfurt, ey, 0 Punkte, 0 Tore. Puh.
Die Schnüdel.
Also.
Aber übrigens, wir hätten eigentlich heute Nussstriezel essen müssen,
ah,
oder?
Stimmt. Ja. Aus Gisdorf-Gundorf, oder?
Gustorf. Ah, okay. Gustorf-Gindorf.
Gisdorf. Ich habe übrigens dieses Wochenende mitbekommen, Kuchen ist ja ein Riesenthema, so komplett in der Liga.
In der Welt.
Wir waren, also ich habe erstmal die Halbzeitpause noch von Stefan Fuckert gesehen in Saarbrücken. Der hat den Schiedsrichterbetreuer interviewt, Achim König.
Schwiegervater von Deville.
Legende.
Genau, und der backt jeden Spieltag auch einen Kuchen für die Schiedsrichter. Und dann waren wir ja am Freitag zusammen in Köln in der Kabine von Jan Regensburg bei Klaus und Reinhold, den Betreuern des SSV. Und auch die haben mir erzählt, Kuchen in der Kabine ist tabu, der geht direkt in die Trainerkabine.
Und man muss sagen, apropos der Saarbrücker Schiedsrichterbetreuer, der hat das beste Weißbier der ganzen Liga, ideal gekühlt. Also nach dem Spiel gibt es da ab und zu für nette Moderatoren und Kommentatoren gibt es auch schon mal was.
Ich erinnere mich an eine Rückfahrt, da hatten wir, glaube ich, einen Kasten hin.
Von den Schiedsrichterbetreuern kommen wir mal zu den Schiedsrichtern selbst. Es gab nämlich am Wochenende 5 Schiedsrichterdebüts in der dritten Liga, jetzt am 4. Spieltag. Und das teilweise mit unterschiedlichen, sagen wir mal...
Ja, Leistungen einfach.
Leistungen. Ne? Also,
er wollte es galant. Viele waren scheiße.
Nein, das ist das Wort nicht eingefallen.
Nein, das überhaupt nicht. Mir ist das nur aufgefallen, dass wir jetzt einen Spieltag hatten. Ich dachte mir so, ach okay, der macht sein Debüt in der dritten Liga. Dann kam der zweite, der dritte und am Ende waren es 5 neue Schiedsrichter in der dritten Liga. Ich persönlich habe es erlebt in Verl gegen Duisburg. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Kollege heißt, aber eigentlich hat der ein ganz gutes Spiel gemacht.
Hilsberg?
Genau, Hilsberg.
Ja. Wurde von Tobias Strobel ein bisschen anders gesehen.
Genau. Und
dann Note 5 im Kicker.
Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben, weil eigentlich hat er doch ein ganz gutes Spiel gemacht. Nur er hat dann eine entscheidende Situation falsch bewertet. Das war zum einen das Tor zum 2-2. Der leichte Schubser gegen Töpken, wobei man da sagen kann, muss man nicht unbedingt sehen, aber das Foul von Kiewski, was ja eigentlich von Bitter ausging zur gelb-roten Karte, ist natürlich dann eine Fehlentscheidung. Aber trotzdem überhaupt keine Schelte oder sowas, weil die Trainer würden ja auch nicht irgendwie auf die Jugendspieler draufkauen, wenn die ihren ersten Einsatz haben in der dritten Liga. Ne?
Also es ist aus ferner Sicht extrem bitter, weil die entscheidenden Situationen alle gegen sie entschieden wurden. Aber dieser Zweikampf, musst du ehrlich sagen, also das zu erkennen, es war eine Fehlentscheidung, ist dann vielleicht auch... gar nicht so einfach für den Schiedsrichter. Und Tobias Strobel hat ja durchaus, wie ich finde, früh in der Saison dann Worte gefunden. Wir sind ein Verein ohne große Tradition gegen die Macht Duisburg und das hat sich heute wieder gezeigt. Ich wurde vorher schon gewarnt. Also spielt er früh auch schon die Karte. Wir sind die Kleinen. Ich kann seinen Frust total verstehen, weil es ist absurd, dass die das Spiel verlieren nach dieser Leistung. Aber eine 5 finde ich auch hart für den Schiedsrichter.
Insgesamt muss man ja auch mal sagen, wir sind ja dann auch in der dritten Liga und irgendwo müssen sie ja dann mal Profifußball beginnen. Und es gibt ja auch Tage, das haben wir auch. Wir sind auch nicht immer sensationell am Mikrofon. Manchmal sind wir auch einfach nur sehr gut. Ja, das ist dann einfach so. Ich erinnere mich letzte Woche an Lennart Kernchen. Der ist 26, glaube ich, und pfeift da ein super, super Spiel zwischen Wien Wiesbaden und Rot-Weiß Essen. Das ist ja auch nicht so einfach. Das sind dann Freitagabend zwei Teams mit Ambitionen. Der eine mit Uwe Koschinat, da gibt es dann auch immer noch ein bisschen einen Satz heiße Ohren draußen und der macht das super. Ja, und ich finde das immer toll. Wir sind ja auch ganz nah dran an den Schiedsrichterbeobachtern dann oben, mit denen man spricht, mal zu erfahren, wo kommen die überhaupt her, was haben die gemacht, was ist das für eine Vita. Und ja, wir haben alle auch am meisten aus Fehlern gelernt und das muss man den Schiedsrichtern auch zugutehalten, dass sie das machen dürfen. Dass das dann natürlich nervt in dem Moment, auch als Fan, versteht man. Das ist sozusagen, das kriegt man dann frei Haus als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Aber hier, manche Sachen sind dann auch ein bisschen zu übertrieben.
Vielleicht laden wir mal einen ein, der seine erste Saison pfeift.
Was man auch noch erwähnen muss, zum ersten Mal in der Geschichte der dritten Liga haben auch 2 Schiedsrichterinnen gleichzeitig an einem Tag gepfiffen. Und wir müssen auch mal Schiedsrichter loben, wenn sie gut pfeifen. Also Freitagabend zum Beispiel, Asad Nuhum beim Spiel Köln gegen Regensburg. Yannick, wir waren ja da, wirklich allerletzte Sekunde quasi. Köln führt 1-0 und dann gab es möglicherweise noch den Ausgleich für Regensburg nach einer Ecke. Aber super gut gesehen, dass es dann abseits war und das Tor dann zurückgepfiffen.
Ja, da können wir auch wieder transparent sein. Das ist ja immer letzte Aktion, passiert ein Tor. Alle regen sich auf und du weißt erstmal nicht, okay, warum? Also ich wäre erstmal im Leben nicht auf Abseits gekommen, bis wir dann zum dritten Mal hin und her geschattelt haben und dann haben wir es dann doch gefunden. Und das hat der Linienrichter richtig gut gesehen. Riesenrespekt.
Wo wir gerade schon in Duisburg waren, beziehungsweise in Verl gegen Duisburg, müssen wir auch noch kurz wirklich auch über den Spielverlauf sprechen, mit diesem ganz, ganz späten Siegtor für den MSV, der so klang.
Gefährlich war es Verl, da jetzt macht die Möglichkeit, das ist es, das Tor zum 3:2, Connor Nuss, logisch, ein Joker, na klar, das siebte Joker-Tor dieser Saison, es ist total verrückt.
Und der vierte Sieg im vierten Spiel für den Aufsteiger. Das ist auch bemerkenswert.
Vor allem, der macht ja, was ich echt geil finde an Didi Hirsch, das ist jetzt keiner, der sich so hinstellt, ja, das waren jetzt Punkte gegen den Abstieg und sowas, sondern der sagt, wir haben richtig scheiße gespielt, ich habe die zusammengefaltet und natürlich gucke ich auf Tabellenplätze und das ist gut. Der hat ein Händchen gerade, das ist halt so, also für mich ist das wirklich so geil, weil das ist so einer aus der Bundesliga-Zeit, mit der ich aufgewachsen bin, und dann sagt er auch einfach, ja gut, wenn die Jungs das Ding nicht kriegen, dann trinken wir halt die Kiste Bier zu Ende. Mir gefällt das, ich weiß auch, dass das eine Momentaufnahme ist, das kriegst du alles um die Ohren, wenn es mal irgendwie nicht klappt. Also es ist absurd, dass der MSV Duisburg dieses Spiel gewinnt. Nein, das ist wirklich so, weil die erste Hälfte war so bodenlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dass du dann merkst, so 2-1, okay, glauben die selber daran, wie dieses Spiel dann aber auch kippt, was der Simalla für eine Energie zum Beispiel da reinbringt. Und also für Verl maximal bitter. Und ich stand so, man steht ja auf dieser Eckfahnenposition und du dahinter war dieser, wo die ganzen MSV, wie diese Tribüne explodiert ist da einfach, ne? Ich weiß nicht, man muss immer vorsichtig sein. Bei Aue habe ich das letzte Jahr auch gesagt, mit 5 Siegen. Aber das kann die echt weit tragen, diese ganze Euphorie. Und solche Spiele zu gewinnen, das macht ja einfach was.
Also zumindest sind es aber schon mal 12 Punkte gegen den Abstieg, auch wenn er das nicht sagt. Ne? Weil natürlich musst du erstmal gucken, dass du die Klasse hältst als Aufsteiger, auch wenn der MSV ein anderer Aufsteiger ist. Dann sieht man aber auch wieder, was für eine Power. Ich glaube, die konnten 2000 Tickets bekommen, hätten aber wahrscheinlich das ganze Ding voll machen können. Die Polizei hat da Nein gesagt. Ja, und dann hast du das gesagt mit der Euphorie und ich habe dann nochmal in die Sendung reingeschaut. Connor Nuss, ich habe es euch immer gesagt. Ich habe es euch gesagt.
Hängt da ein Trikot im Borussia-Park?
Da hängt sicherlich auch, da hängt bald ein Trikot im FIFA-Fußballmuseum.
Meinst du, der fährt mit zur WM noch?
Das würde ich, ja, für Irland. Der ist ja irischer U-Nationalspieler. Der braucht nur Vertrauen. Und die Fitness, und das war gestern der Anfang. Also da ist jetzt was aufgegangen. Das, wie hieß der Typ mit dem Elfmeter? Nussöhr?
Michael Nussöhr.
Ja, der Nussöhr jetzt. Ja, ja.
Aber man muss natürlich sagen, in der Nachspielzeit, den so da reinzulegen, ja, ne, du musst ja auch erstmal die Ruhe haben und die Schusstechnik, den da hinzulegen, das war schon stark.
Ja, also ich finde die Zahlen beeindruckend. Das sind 7 Joker-Tore, die haben in jedem Spiel mindestens ein Joker-Tor erzielt. Das ist... ja, es ist Wahnsinn. Ich finde auch, generell ist es so in der Liga, es ist für mich so ein bisschen die Last-Minute-Liga. Also in der Schlussphase musst du eben da sein. Letztes Jahr haben wir es erlebt bei Bielefeld, die haben ja gefühlt alle Tore, die sie gemacht haben, in den letzten 15 Minuten gemacht. Und wenn du die Qualität hast, also diese einmal A, dieser Glaube, B, dann auch die Kraft, also im Marathon wird man, glaube ich, sagen, Tempohärte so im Laufe des Wettbewerbs. Und dann noch so eine gute Teamchemie, weil du kommst ja nicht einfach rein und bist darüber glücklich, dass du nur reinkommst, sondern das hat ja auch Hirsch gesagt, die Teamchemie passt einfach richtig gut bei Duisburg, und wenn das 3 zusammenkommt und in der Schlussphase hast du die Kraft, dann noch die Tore zu machen, das ist dann schon ein Faktor für Erfolg dann auf langem Weg.
Aber ich finde, wenn ich das Spiel sehe, kann ich einfach nur sagen, von allen Mannschaftssportarten auf der Welt ist Fußball wahrscheinlich die größte Momentum-Sportart.
Definitiv.
Vielleicht Eishockey könnte man noch sagen, weil so ein Spiel kannst du normal im Handball oder im Basketball nicht drehen, weil da ist das Ding schon lange einfach rum, und das gibt's halt nur beim Fußball.
Ich glaube, die haben im Kicker eine Durchschnittsnote von 4,5.
Ja, es war, nochmal, es war, wie würde ein großer deutscher Fußballtrainer Thomas Kraus sagen, es war boden- und bewusstlos, was sie gespielt
haben. Verl hat den MSV erst hergespielt. Das war wirklich... Die hatten über 70% Ballbesitz und Zweikampfquote. Das ist Wahnsinn.
Als ich das im Ticker gesehen habe, habe ich mich, ist jetzt ein anderes Thema ganz kurz, bei TASS, der macht ja das 1-0, habe ich mich gefragt, wieso holt den eigentlich keiner? Also da muss doch ein Zweitligist kommen und sagen, natürlich hole ich mir Berkan TASS. Also was der für Dinge kann, was der drauf hat. Passiert noch was heute am Deadline-Day?
Ja, also es hörte sich so an.
Also es hörte sich auf jeden Fall nicht an, ich glaube, ich bleibe hier oder sowas, sondern das kann ich mir vorstellen. Die Frage, die man ihm ja immer stellt, funktioniert der nur in so einem Umfeld? Das ist ja, glaube ich, die entscheidende.
Ich glaube, das ist die Kernfrage, das hört man auch so raus aus den Gesprächen, die man da vor Ort führt, dass der Spieler, auf den muss schon sehr viel zugeschnitten sein, beziehungsweise er läuft nicht so viel für die Mannschaft.
Übrigens mal ganz kurz, ich muss den VIP-Raum des SC Verl loben, also das war Wahnsinn. Ich bekam da so ein Impresserum, so ein Bändchen überreicht, für sie auch noch der VIP-Raum. Hab dann am Anpfiff gegessen, also richtig gut.
Was gab es zu essen?
Oh, es gab schöne westfälische Spezialitäten. Ich wurde sehr nett bedient an meinem Tisch. sehr nette Hostessen brachten Getränke und sowas. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Das muss man sich echt mal vorstellen. Ne? Der kommt da einfach hin, ungefragt. Ungefragt werden dem die VIP-Bändchen hinterhergeworfen.
Ja, nicht nur das.
Ja, gestern in Essen, ne? Man, da kennt man mich dann auch.
Ja. Es ist, Wagner ist eine Legende. Legende des Sports, seit 30 Jahren dabei, obwohl er erst 35 ist. Das muss man erstmal schaffen. Ne?
Aber nochmal zurück zu Bergkantast. Natürlich jetzt brandgefährlich, darüber zu sprechen, weil wir sind ja mittendrin im Deadline-Day. Ich hoffe, ihr habt alle irgendwie was Gelbes an. Eine gelbe Unterhose.
Die Frage ist ja auch, ne? Weil der MSV hat ja gesagt, sie wollen noch einen Stürmer holen. Machst du damit vielleicht sogar ein so wunderbar funktionierendes Gefüge kaputt? Auf der anderen Seite, was passiert, wenn du ihn jetzt nicht holst und nächste Woche verletzt sich einer, dann sagst du, wir haben zu wenig. Finde ich auch immer mit der Abwägung nicht so einfach.
Aber vielleicht ist es längst veröffentlicht, wenn wir diese Folge hier
jetzt
veröffentlicht
haben. Jetzt
gerade noch also wenn wir jetzt schon bei Deadline Day sind,
vielleicht
können
sind
wir
die
das nochmal vorziehen? Oder?
Dass wir ja, nochmal über Yannick Mause sprechen.
Ich habe noch 20 Minuten inklusive Quiz. Ne?
Genau. Ja, müssen wir kurz über Yannick Mause sprechen. Das war ja die Transfermeldung dieses Spieltags. Und es wird ja wahrscheinlich dann auch zum großen Stühlerücken noch kommen. Yannick Mause.
Ja, gut.
Guter Transfer oder nicht?
Das ist ein Knipser, der es in Ingolstadt gezeigt hat. Dann hat er allerdings jetzt nicht so eine gute Zeit. Ne? Hat jetzt auch nicht viel gespielt, aber muss man mal sehen, was das mit einem gemacht hat. Als Stürmer brauchst du ja einfach Lockerheit, einen freien Kopf. Du musst dann mal treffen und dann läuft es von alleine. Das sind so Dinge, die kannst du dann nicht erklären, aber insgesamt ist das natürlich eine super Verpflichtung. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen hingezogen. Vielleicht auch sogar, weil er gedacht hat, zweite Liga, ne, geht da noch was? Am Ende ist es dann Essen, dann ausgerechnet natürlich gegen Aachen. Es gab ja mal auch da die ein oder andere Videosequenz gegen Rot-Weiß, aber wie ich hörte, war die Kuh nicht mal auf dem Eis. Ja, das war das Zitat. Kann was werden, aber Dominik Martinovic, klar, ich habe ihn als Torschützenkönig getippt, das soll aber gar nicht das Thema sein. Das kann er auch in Ulm werden zum Beispiel, wenn er dahin wechseln sollte, wie ich gestern auch der Sendung entnommen habe. Den hätte man ja auch in Essen super funktionieren lassen können, aber eben nicht auf der 9, sondern um Mause zum Beispiel herum. Schauen wir mal.
Es wird noch ein großes Stühlerücken geben, glaube ich. MSV Duisburg war ja auch an Mause dran, die haben das Rennen verloren.
Die waren ja auch an Vermey dran, der dann zu Dynamo Dresden gegangen ist.
Und an Dietz.
Flo Dietz
waren sie auch noch dran, genau.
Ennards Dietz hängt in der Wall of Fame am SCV.
Flo Dietz übrigens super Debüt gemacht für Jan Regensburg in Köln, muss man sagen. Kam rein, sofort Schwung gebracht. Ich wünsche dem Kerl einfach nur, dass er gesund bleibt, weil dann macht er 15 Buden. Dann wird der Torschützenkönig in dieser Saison in der dritten Liga.
Hinter Martinovic.
Mit Martinovic, beide.
Ja, aber prinzipiell wissen wir auch, dass noch was passieren wird heute. Ich denke, dass Rostock nochmal zuschlagen wird. Ich glaube auch, dass der MSV nochmal zuschlagen wird. Also ich glaube, sie werden das dann nochmal aufbrechen.
Aber haben wir ja gerade schon gesagt. Du warst vielleicht ein bisschen abgelenkt. Ich habe gerade gesagt, der MSV will ja noch einen holen. Das habe ich eben schon gesagt. Und was das mit dem Gefüge macht.
Ja, ich dachte, du würdest keinen mehr holen, habe ich gehört.
Nein, ich habe gesagt, die werden noch einen holen. Aber wir fragen uns, was macht das mit einer Mannschaft, die bislang so gut funktioniert?
War ich abgelenkt, sorry. Und,
kein Problem, das habe ich dir angemerkt. Bin ja manchmal in deinem Kopf.
Ich habe das Gefühl, der Bucky weiß irgendwas und will uns
ich
aber nicht irgendwie.
Gar nicht. Ja,
wieso denn nicht? Du hast da telefoniert gestern noch mit
Bucky. Vor allem, der sitzt dann da auf der Pressetribüne in Essen. Das war gestern schon wie so ein bisschen Hofhalten. Ich sag Martinovic zivil und hab gehört zu Rostock und da sagt er so, Ulm. Aber wirklich so hingehaucht, wie so in der Prager Botschaft.
Musste er wieder Fotos machen?
Stimmt. Ja, wir wurden gesichtet.
Ja. Es ist schon unangenehm. Also, das muss man wirklich sagen, wir reden oft über Entwicklung und sowas. Das ist eine Entwicklung. Und das ist auch die Frage, was macht das mit jemandem wie Yannick Bakic?
Vor allen Dingen bald wird er dann auch noch ein Spiel kommentieren, wenn Fortuna Köln aufsteigt in die dritte Liga.
Ja, Wahnsinn, ne? Am Wochenende 3-2 gegen die Fortuna. Gut, weiter im Text.
Rostock hast du angesprochen, müssen wir mal drüber sprechen. Haben wir bislang vielleicht auch zu wenig. Wir kriegen immer viel Nachrichten von Rostocker Fans. Die sind natürlich mit dem Saisonstart nicht so wirklich zufrieden. 5 Punkte sind es jetzt nach 4 Spielen. Am Wochenende gab es die Heimpleite zu Hause gegen Hoffenheim. Mit dabei war der liebe Kollege Mike Münkel und er hat uns nach dieser Pleite mal eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, liebes Drittliga-Quartett, schöne Grüße hier von der Ostsee, aus dem Ostseestadion. Gerade nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim 2, über 24.000 waren mal wieder da. Aber am Ende heißt es halt 0-1 für Hoffenheim 2, das absolut verdient. Auch wenn so ein bisschen darüber jetzt auch die schwere Verletzung von Calvin Fries schwebt. Nichtsdestotrotz kommen wir zum FC Hansa. Es fehlt einfach ein Stürmer. 7 Verletzte jetzt schon. Ryanair Derry ist langsam wieder im Training, aber es reicht halt noch nicht. Aber das macht ein Problem für den FCH. Und Daniel Brinkmann weiß auch nicht, wie er es lösen soll. außer dass Schaffhauser D noch mal tätig wird. Die Deadline, der Deadline D, der rückt näher. Ja, ja, Yannick, da freust du dich schon drauf. Von daher dürfen wir gespannt sein, wer kommt. Aber es soll nicht irgendeiner kommen. Das hat Daniel Brinkmann gesagt. Es soll einer kommen, der gut reinpasst und vor allen Dingen auch Qualität mitbringt. Nicht nur einer, der den Kader auffüllt. Also da werden die Statistikbücher und die Scouting-Reels nochmal ordentlich hier geschuftet und angeschaut beim FCH. Sondern schauen wir mal, was da bis Montag noch passiert. Jetzt haben sie Länderspielpause. Ich glaube, das braucht der FC Hansa auch. Aber ansonsten brauchen sie sich nicht verstecken. Sie sind gut gefestigt. Daniel Brinkmann hat hier richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Und wenn dann auch wirklich wieder einer vorne drin ist, der Tore erzielen kann, dann ist der FCH auch wieder da. Und dann ist mit dem FCH auch wieder zu rechnen. Aber was hat Rostock noch? Ihr habt den Streuselkuchen, liebe Freunde. Und ich habe die Bratwurst ohne Darm, den Rostocker Nackedei. 4,50 Euro gibt's hier unten. Sehr lecker. Macht euch auf ins Ostseestadion. Ansonsten bitte, bitte macht so weiter wie bisher. Immer wieder gern zu hören im Auto. Und schöne Grüße an den Vierer-Stammtisch. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Mike.
Mike Münkel für mich jetzt ab sofort nur noch der Rostocker Nackedei. Geile Sprachnachricht. Dankeschön.
Vielen Dank, lieber Mike. Übrigens muss man auch mal sagen, auch einer der nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben, glaube ich, getroffen habe.
Wahnsinn. Ganz, muss ganz, man ganz feiner Kerl.
Und eins ganz klar, wenn ich was am Rücken gemacht bekomme, lege ich mich in der Helios-Klinik. Das ist auch logisch.
Emil Holten soll der Stürmer werden bei Hansa Rostock.
Ein Norweger, ne?
Aber du musst natürlich, ja, mit Skandinavien haben sie eigentlich immer gute,
damals Haaland.
Auch zu Bundesliga-Zeiten immer gute Erfahrungen gemacht, gerade mit den vielen Schweden. Da fuhr ja dann auch immer eine Fähre rüber, Trelleborg, zu den Heimspielen. Ich finde bei Hansa, nach so einer Rückrunde unter Daniel Brinkmann muss man und darf man nach oben gucken. Hansa ist ein Verein, der mindestens in die zweite Liga gehört. Aber du bist natürlich offensiv echt schmal auf der Brust. Wenn du das vergleichst, zum Beispiel mit den Löwen, so auf einer Ebene. Die haben Niederlechner, Volland und holen noch Haugen weg, der aus welchen Gründen noch immer bei Hansa nicht bleibt, ob das finanziell ist oder ob das nicht so gepasst hat. Ich finde, sie müssen im Sturm auf jeden Fall nachlegen, weil sie müssen auch zu Hause immer das Spiel machen und da brauchst du halt einen, der dann das Ding mal drüber knipst.
Aber guck dir auch mal die Ausfallliste an, ne? Ja. Also Vogelsammer, Naderi, Hummel, Lebeau, Kinsombi, alle nicht dabei.
Mit Vogelsammer und Naderi hast du ja schon zwei, ne?
Das Problem ist halt genau, wenn die alle ausfallen, die fehlen die halt aktuell, dann willst du natürlich jetzt nachlegen, holst wahrscheinlich noch einen und dann wird der Kader wieder zu groß, zu viele Unzufriedene.
Aber machen. Du hast ja eine Zweifachbelastung, Landespokal.
Landespokal hast du natürlich auch noch, genau.
Vielleicht kommt Berkantas ja noch nach Rostock.
Das wäre auch was.
Das wäre natürlich auch noch eine Idee.
Aber, und das muss man ja immer auch mal sagen, damit man nicht irgendwie die Hoffnung verliert, so Drittliga-Aufstiege, das haben wir einfach gelernt in den letzten Jahren, die werden ja jetzt nicht gerade entschieden, sondern am Ende, gegen Ende der Saison. Und wenn die dann alle zurückkommen, weil der Kader ist ja grundsätzlich, ihr habt es gerade gesagt, mit den Ausfällen super aufgestellt für die dritte Liga. Und was die für Fußball spielen können, das haben wir in der Rückrunde gesagt, das hast du gerade gesagt. Was bringt man auch dieser Mannschaft geben kann? Plus natürlich das Faustpfand-Ostseestadion, die Fans. Also ich würde die überhaupt nicht abschreiben, die kommen noch.
Natürlich nicht, ich würde die auch nicht abschreiben. Also es ist aber schon, man sieht es anhand der Tabelle oder an der Tordifferenz, was eben fehlt. Es sind 2 Tore in 4 Spielen, dir fallen 5 Stürmer weg. Also es ist relativ einfach besprochen, die ganze Nummer.
Und du hast gerade gesagt, Festung Ostseestadion, wenn du dann früh gegen eine zweite Mannschaft in der Saison verlierst, weil das ist ja das Faustpfand, dass die normalerweise zu Hause ihre Gegner erdrücken. Ne? Das ist etwas, was ihnen sicher nicht gefällt.
Haben die nicht letzte Saison zu Beginn auch irgendwie gegen Stuttgart 2 zu Hause verloren?
Die hatten immer Probleme gegen die Zweitvertretungen. Und das ist natürlich auch nicht der Anspruch, bei einem Heimspiel gegen Hoffenheim 2 zu verlieren. Ne? Aber wir wissen ja alle, ohne jetzt zu lange über Hoffenheim 2 zu sprechen, also erstmal gute Besserung an Calvin Fries.
Ja, das war grausam, das Bild. Mein Gott.
Das ist schon wirklich dramatisch. Aber trotzdem muss man den Fans erklären, die zweite Mannschaft, Verlat hat es ja eben auch gesagt, ne? Das ist kein Selbstläufer. Ne? Das ist der unangenehmste Gegner, den du haben kannst in einem Heimspiel. Weil jeder von einem klaren Heimsieg ausgeht.
Ja. Nächstes großes Highlight in Rostock ist das Benefizspiel am Freitag, wofür die neue Flutlichtanlage gesammelt wird. Es ist ein Spiel von Materia and Friends gegen Paule und Friends. Ich glaube, mehr als 20.000 Tickets sind schon verkauft. Gibt da neues Flutlicht da in Rostock, neue Flutlichtmasten.
Materia, ehemaliger U-Nationalspieler.
Genau, großer Hansa-Fan.
Und die haben da, ich habe mir auch mal beide Kader angeguckt, ne? Da spielen Oliver Neuville zum Beispiel, wird spielen.
Und ein Magenta Sportexperte ist
Steven
auch mit dabei.
Ruprecht wird auch spielen. Ja, der war Kapitän bei Hansa Rostock. Also da sind alle Legenden sind da.
Wann ist das, am Freitag?
Freitag, ja.
Willst du noch hinfahren?
Nein.
Ja, schade. Das ging auch.
Schau ich mir an bei Hansa TV.
Kogge TV.
Geil. So, machst du jetzt die Frage der Woche?
Weil du weg musst?
Ja, ich habe 10 Minuten noch, da muss ich im Auto sitzen.
Dann mache ich natürlich die Frage der Woche.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Ist eine Frage rund um den Fußball, rund um die dritte Liga. Kommt sehr gerne von euch aus der Community. Schickt uns eine Frage der Woche inklusive Antwort per Sprachnachricht an unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Und das hier ist die Frage der Woche für heute.
Hallo liebes 4:3-Team, hier ist der Christopher aus Cottbus. Ich habe heute folgende Frage für euch. Welche beiden Mannschaften der aktuellen Drittligasaison halten den Rekord für die meisten Abstiege aus der ersten Liga? Hiermit meine ich die erste Fußball-Bundesliga als auch die DDR-Oberliga. Der Betrachtungszeitraum beginnt ab der Saison 63-64. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Die formalen Abstiege der DDR-Oberligisten im Zuge der Eingliederung der DDR-Oberliga in die Bundesliga habe ich hier nicht mitgezählt. Viel Spaß beim Raten.
Dann würde ich sagen, das ist irgendein Verein aus dem Osten schon mal.
Also ich weiß zum Beispiel, dass Energie Cottbus in der DDR eine Fahrstuhlmannschaft war. Das war kein etablierter DDR-Oberligist.
Also wenn er die Frage schon so stellt, dann ist es sowohl ein Verein aus Ostdeutschland, genau, als auch ein Verein aus Westdeutschland.
Und er kommt ja aus Cottbus.
Ja. Ich hätte jetzt bei Rekordabsteiger, habe ich sofort irgendwie an MSV gedacht auch.
Das also sie sind auf jeden Fall mehrfach abgestiegen.
Ja, MSV
und Cottbus.
Weil zum Beispiel Saarbrücken war gar nicht so oft in der Bundesliga. Die Löwen eigentlich auch nicht.
Also der Waldhof glaube, ist, auch nicht, ne?
Nee, also, der Waldhof ist einmal aufgestiegen und ist dann abgestiegen und das war's dann. Also der MSV ist, glaube ich, da auf jeden Fall, ne? Yannick, was sagst du?
Ich wäre jetzt auch direkt bei Cottbus und MSV Duisburg gewesen.
Bei Hansa müssten wir jetzt, Hansa ist auch noch, weil Hansa hat 12 Jahre Bundesliga gespielt und die sind, glaube ich, aber mindestens dreimal da abgestiegen. Ich weiß nicht, in der DDR-Oberliga, glaube ich, waren die fast immer da, weil das war ja auch der Leuchtturm des Nordens. Also ich würde dann auch eher auf Cottbus gehen.
Wegen der DDR
Fahrstuhlmannschaft. Weil Cottbus ist ja, hat ja zweimal 3 Jahre in der Bundesliga gespielt. Also sind aus der Bundesliga zweimal, da war, ist Rostock mehr abgestiegen. Aber ich weiß, dass Energie, wie gesagt, in der DDR immer so gependelt ist zwischen Liga 1 und 2.
Mhm. Und Duisburg auf jeden Fall mehr als Rot-Weiß Essen?
Ja.
Ja, ne?
Ja, würde ich schon auch
sagen.
Wie
häufig ist denn Rostock aus der Bundesliga abgestiegen?
Ja, die haben ja 12 Jahre gespielt und ich glaube, das sind insgesamt 3 Aufstiege gewesen in die Bundesliga, beziehungsweise beim ersten Mal waren sie ja drin nach der Eingliederung. Also die sind, glaube ich, 3-mal aus der Bundesliga abgestiegen.
Duisburg nicht, ne? Duisburg ist
Duisburg
häufiger.
Häufiger aus der Bundesliga abgestiegen.
Ja, klar.
Ja, klar. Also Duisburg...
6-mal?
Nee, das nicht. Aber Duisburg ist nach einer ganz langen Zeit abgestiegen. Dann waren sie noch 2-mal oben. Also ich würde sagen, Duisburg auch 3 oder 4-mal.
Rekordabsteiger ist Nürnberg, glaube ich. Und Köln, kann das sein?
Nee, Bielefeld.
Oder Bielefeld? 9-mal oder so?
Genau.
Ja.
Was ist mit Bochum? Wie oft sind die?
Sind jetzt auch langsam oben.
Also wir nehmen...
Duisburg und Cottbus. Und wenn es Rostock ist, dann haben wir eine halbe Niederlage.
Hier ist die Antwort.
So, hier kommt die Auflösung. Ganze 11 Mannschaften der aktuellen Drittligasaison haben bereits in der höchsten Spielklasse gespielt. Den Rekord für die meisten Abstiege hält zum einen der MSV Duisburg mit 6 Abstiegen, zuletzt in der Saison 07-08, als auch mein FC Energie Cottbus mit ebenfalls 6 Abstiegen. 4-mal stieg man aus der DDR-Oberliga ab und 2-mal aus der Bundesliga. Das letzte Mal in der Saison 08-09. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Rätseln und ich schicke euch sonnige Grüße aus der Lausitz. Bis dahin, tschüss!
Schöne Frage. Sehr schön.
Sehr gute Frage. Auch die Antwort super aufgelöst. Das ist vorbildlich. Schöne Grüße. Schöne Grüße nach Chosebutz oder Kosebutz, ne, wie wir sagen, auf Sorbisch.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das kann er uns vielleicht auch nochmal schicken.
Ja.
Bojan Prasnica kenne ich noch.
Von den Bundesliga-Absteigern kommen wir zu einem
anderen Absteiger.
Gut, dass du es sagst. Das ist ein Thema, das uns die Woche über sehr beschäftigt hat. Ihr habt das mitbekommen. Die Causa Marco Antwerpen, der mit einem Berufsverbot quasi oder dem ein Berufsverbot auferlegt wurde durch diese Geschichte in Osnabrück, wo er vor dem Landespokalfinale gegen Lohne angeblich Druck gemacht hat auf einen Spieler von Lohne beziehungsweise über den Mannschaftsbetreuer auf den Spieler, dass er eben nicht zum Einsatz kommt. Dann das Ende der Geschichte, der Spieler hat dann ja auch noch getroffen im Finale. Lohne gewinnt den Landespokal. Am Ende des Tages jetzt 12 Monate für Antwerpen und glaube ich 3 für Frank Döpper.
Er darf noch Einspruch einlegen.
Genau, ist noch nicht rechtskräftig. Und das ist natürlich eine Geschichte, die für Schlagzeilen gesorgt hat. Und möglicherweise für Marco Antwerpen es ganz, ganz schwer macht, nochmal einen Trainerjob zu bekommen in der dritten Liga?
Das, schätzt ihr das ein? Das glaube ich nicht. Markus Anfang, Norbert Meyer sind auch noch Sachen, die groß, Kopfnuss und Corona, die waren sehr groß, man hätte sich das nicht vorstellen können. Das glaube ich nicht. Und wenn die Verzweiflung irgendwann groß ist, holst du auch wieder Antwerpen. Trotzdem ist es natürlich für ihn, er hatte glaube ich schon auch immer irgendwo nochmal das Ziel, vielleicht was aufzubauen, wie damals in Lautern. Das ist ja in Mannheim und in Osnabrück nicht, hat das nicht geklappt. Also langfristig irgendwo vertrauensvoll was aufbauen, das wird sicherlich ein bisschen schwieriger. Bevor es rechtskräftig ist, will ich mich da auch mit einem endgültigen Urteil zurückhalten. Was mich nur ein bisschen irritiert in dem Ganzen, denn es kommt ja immer mehr raus, dass Osnabrück auch die Kündigung damals ausgesprochen hat, wegen dieser Vorwürfe. Man kann sich das ja so vorstellen. Nee, sag mal, was ist eigentlich mit dem Rieselmann? Der spielt doch bei Lohne. Darf der bei uns gegen uns im Pokal spielen? So ein Gespräch auf der Geschäftsstelle. Ja, da gibt es keine Klausel im Vertrag. Boah, also irgendwie scheiße, dass wir das irgendwie haben. Also diese SMS von Michael Welling, den wir ja sehr oft hier auch gelobt haben, also irritiert mich schon. Ne, das können wir irgendwie anders klären oder sowas, ne? Vom Wortlaut. Da scheint so ein bisschen in den Gesprächen so gewesen zu sein, ja, irgendwie wäre das ganz gut, wenn der nicht spielt. Und man hat das subtiler oder etwas brachialer versucht. Das ist total unsportlich, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich habe das Gefühl, da hatte sich etwas so eingeschlichen, was jetzt am Ende alles auf Antwerpen und Döpper abgeschoben wird.
Ja, da sind einige Geschichten, die müsste man mal erörtern oder da müsste mal einer Klartext sprechen. Wir müssen nochmal dazu sagen, er kann noch einsprechen, ist noch nicht rechtskräftig, aber natürlich kommt mittlerweile viel raus. Und als ich das dann schlussendlich gehört habe, du hast gerade Norbert Meyer gesagt mit der Kopfnuss, Markus Anfang mit der Lügengeschichte während Corona, das würde ja jetzt so Spielmanipulation bedeuten. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht so ein Ding ist, wo dann vielleicht doch mehr hängen bleibt als bei den anderen und die Wiedereingliederung sozusagen erschweren würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das erstmal, also sowieso dann ein Jahr, aber dass es das erstmal gewesen sein könnte mit Profifußball. Regionalliga zum Beispiel, irgendwo, why not? Aber ein Profi-Verein wird sich jetzt erstmal 2-3 Mal überlegen, ob er Antwerpen einen Job gibt.
Was ich mich gefragt habe, als ich das gehört habe, also Marco Antwerpen ist ja der Mensch, der das größte Selbstbewusstsein hat überhaupt auf diesem Planeten, so nehme ich ihn zumindest wahr. Und die Ausgangssituation war ja, Osnabrück hat die Klasse gehalten unter ihm. Die haben dann noch ein Pokalfinale vor heimischer Kulisse an der Bremer Brücke gegen einen Regionalligisten. Warum hat man es überhaupt nötig?
Das ist eine sehr, sehr gute
nötig,
Frage.
Da einen Stürmer von einem Regionalligisten einzuschüchtern? Das habe ich mich als allererstes gefragt, weil das spiegelt nicht Marco Antwerpen in meiner Welt wider. Und dann finde ich es, da bin ich vielleicht auch zu weit weg. Ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist, dass es das häufiger gibt, dass man Leihspieler dazu auffordert, nicht zu spielen. Ich finde es auch ein Unding, wenn man das in Verträge schreiben kann, dass der Spieler gegen den eigenen Verein dann nicht spielen darf. Ich finde, das ist auch ein Eingriff in die Sportlichkeit. Das darf eigentlich gar nicht geben. Ja, das sind so die Fragen, die ich mich stelle. Und
das muss man ja dann auch sagen, wer Marco Antwerpen auch mal in so einer Ansprache mitbekommen hat und auch hört, wie der so in Kabinen auch teilweise mit Leihspielern oder jungen Spielern spielt, die jetzt vielleicht nicht dran sind, der ist ja schon etwas barscher. Also der kriegt jetzt sicherlich keine Auszeichnung, auch wenn er ein total netter Kerl ist, lieber Tobi, für psychologische, wir sprechen jetzt mal hier 4 Stunden Fallstudien oder sowas. Wenn der dann zu irgendeinem sagt, ja, du wirst doch wohl hier nicht auflaufen, sonst kannst du dich nächste, dann kann das vielleicht sogar, ich will sogar noch für ihn pro argumentieren, dann kann das vielleicht wirklich im Spaß gemeinsam mit so einem kleinen Hintergedanken, aber du musst dich auch als Antwerpen immer fragen, wie kommt das denn beim anderen an? Und wenn es wirklich so gewesen sein sollte, da ruf da bitte mal an und sag dir mal, was dich dann erwartet, dann brauchen wir ihn auch, dann müssen wir es auch nicht schönreden, wenn das rauskommen sollte. Oder Tobi?
Sehe ich ganz genauso. Allerdings, wir waren alle nicht dabei, wir kennen die ganzen Gespräche nicht. Das verselbstständigt sich natürlich dann auch. Yannick, du sagst es auch, ob das nicht vielleicht sogar auch handelsüblich ist, dass hinter den Kulissen da auch ein bisschen Trash-Talk gemacht wird, sage ich mal so. Aber wenn es natürlich dann auf die nächste Ebene geht und justiziabel wird und auch an die Öffentlichkeit gelangt, das ist immer schwierig.
Aber es ist doch so, dass dieser Athletiktrainer oder wer das da ist, gesagt hat, die haben mich unter Druck gesetzt. Also was soll da jetzt, also das ist ja wohl klar, oder? Also
ja, nochmal, die Frage ist doch, glaube ich, nur, du läufst zu viert darum. Also wir beide sind Trainer und Tobi ist der Athletiktrainer. Er ruft den Rieselmama an. Der soll ja sehen, dass seine Verletzungen sich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, wie sowas passiert, aber das, was jetzt justiziabel wird, das hört sich nicht nach einem Witz an. Das müssen wir jetzt auch mal ganz klar sagen.
Witz ist das ja
und
nicht.
Wenn die beiden, die natürlich auch eine Wahnsinnspower im Positiven wie im Negativen haben, wenn die da Leute unter Druck setzen, dann ist es wirklich ganz, ganz übel. Und dann muss ich auch sagen, dann ist die Strafe mehr als gerechtfertigt. Wie gesagt, immer wenn.
Also unterm Strich...
Ich muss zum DFB.
Mach's gut. Unterm Strich, ich hatte das schon mal gesagt, ist das für mich auch so, dass diese Verbindung zwischen Antwerpen und Döpper, glaube ich, das sollte mal getrennt werden. Also man kennt das ja vielleicht auch aus dem Privatleben, da hatte man mal irgendwie Freunde, wo man sich immer so irgendwie gegenseitig hochgejubelt hat, ja, also im negativen Sinne und dann irgendwann gemerkt hat, vielleicht sollte man da mal Abstand von nehmen. In dem Fall, ich meine, ich kann es nur von außen beobachten, aber in dem Fall hat man so das Gefühl, die tun sich nicht gut. Ja?
Das sehe ich auch so. Also spätestens, also wir haben es ja schon die ganzen Jahre jetzt auch begleitet. Also es ist ja nicht nur, dass er in Braunschweig und in Lautern und in Mannheim dann im Clinch gegangen ist, sondern es fing ja auch schon an bei Viktoria Köln und Münster. Also irgendwie war immer so ein Stück weit verbrannte Erde. Und das ist jetzt halt der Gipfel da in Osnabrück. Ich finde es schon, ist ein krasser Vorgang. Bin gespannt, wie es letztendlich auch ausgeht.
Und als würde Ihnen das nicht schon reichen, in Osnabrück haben Sie jetzt noch eine andere Baustelle. Und zwar der Vandalismus der mutmaßlichen Osnabrücker Fans in Havelse oder im Stadion, wo dann der VfL gegen Havelse gespielt hat. Ja. In der Nacht davor sind angeblich VfL-Fans dort eingebrochen, eingefallen und haben Graffiti überall dran gesprüht, haben Fahrzeuge beschädigt als Protest gegen die hohen Ticketpreise beim Spiel gegen Osnabrück.
Ja, das ist kein Kavaliersdelikt. Die haben da richtig also Schaden angerichtet, auch in der Lautsprecheranlage, LED-Tafel, also weit über sechsstellig, ne? Der Schaden. Das ist nicht mal kurz irgendwo was rangeschmiert oder ein Aufkleber aufgeklebt.
Ja, also wer auch immer das waren auf jeden Fall Arschlöcher. Ne? Also was soll sowas? Das hilft ja auch niemandem. Ich verstehe Unmut, ne? wenn es um Ticketpreise geht. Das ist ein sehr sensibles Thema bei Auswärtsfans. Kein Zwanni für einen Steher und so weiter und so fort. Und ich finde es auch grausam, wenn man dann ganz oft liest, internationale Vereine machen das ja auch sehr gerne, wenn dann der FC Bayern kommt oder so, dann müssen auf einmal die Auswärtsfans 80 Euro zahlen für eine Karte, die sonst 15 kostet und sowas. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Und da würde auch mal helfen, wenn es da irgendwie eine offizielle Deckelung gibt oder dass man sagt, das darf man einfach nicht machen, hier den Fans da das Geld aus der Tasche zu ziehen, was ja sowieso schon im Prinzip Usus geworden ist. Aber das...
Ja, das muss man natürlich jetzt auch getrennt betrachten. Ne? Also die Sachbeschädigung ist natürlich...
Nee, aus Protest, sagte Tobi ja, wäre das wohl passiert. Von wem auch immer. Also das bringt ja gar nichts. Also die Sache verstehe ich, da zu protestieren. Aber das doch dann bitte sinnvoller und kreativer, weil das ist ja einfach nur eine Zerstörungswut. Das ist, du hast es gerade gesagt, kein Kavaliersdelikt. Das ist jetzt einfach scheiße und ich verstehe nicht, was sowas soll. Und vor allen Dingen, wenn es VfL Osnabrück-Fans gewesen sind, also wir sagen ja mutmaßlich, weil es einfach noch, es ist nicht bewiesen, dann finde ich es scheiße für den Verein, weil der VfL Osnabrück ist so ein geiler Club, der davon lebt, dass die Fans das Blut reinspritzen, wenn der VfL mal wieder blutleer war. Und das ist ja öfter passiert. Die Bremer Brücke, wie oft, also im Prinzip, ich gehe hier mehr zur Bremer Brücke als zum Kölner Dom und zünde da Kerzen an, weil da ist was. Da ist einfach eine Aura, die woanders nicht ist. Und jetzt redet man halt in Deutschland über den VfL Osnabrück und die Fans in diesem Zusammenhang. Und das finde ich einfach beschissen. Warum?
Ich glaube, der Verein war auch selber überrascht, weil man sich ja auch dadurch identifiziert, dass man einen sehr engen Draht hat zu den Fans, einen sehr guten Austausch und man war selber davon überrascht, dass das passiert ist in der Nacht vor dem Spiel.
Und man muss mal erklären, das macht Havelse jetzt dann nicht, um sich enorm zu bereichern, wenn der VfL Osnabrück mit seinen Gästefans kommt, sondern da stecken dann auch erhöhte Kosten dahinter für mehr Sicherheitsmaßnahmen, wenn dann mehr Fans kommen. Also das hat dann schon auch irgendwo auch immer Gründe und man muss dann immer auch so beide Seiten auch betrachten, was dann dahinter steckt hinter den Ticketpreisen. Und klar, das ist die falsche Form des Protests.
Ja, das ist ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema, was man stundenlang besprechen könnte. Es gibt diese Lizenzierungsauflagen für die dritte Liga, für Regionalliga, für zweite, für Bundesliga. Und die betrifft dann einfach jeden. Ja, also ob du TSV Havelse bist oder MSV Duisburg, um jetzt mal so eine Brücke zu schlagen zwischen kleinem und großem Verein. Und der TSV muss dann im Prinzip dafür ausgerüstet sein, für das auch der MSV ausgerüstet sein muss. Und das sieht man ja schon von Anfang an, dass das nicht möglich ist. Ja, also du musst da horrende Gelder zahlen, um Sicherheitskräfte.
Ja, sie sind ja erstmal Mieter eines,
genau,
eines fremden Stadions.
Ein Stadion mieten, weil du ja so eine Zuschauerkapazität mindestens haben musst und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist natürlich das nicht das Vandalismusproblem, sondern da ist das Problem, wo es, glaube ich, einfach extreme Schwierigkeiten gibt für so kleine Vereine, die dann irgendwann in Zukunft sagen, können wir uns nicht mehr leisten, und dann haben wir irgendwann nur noch Vereine, die sich das halt leisten können. Das sind dann aber vielleicht nicht alles Traditionsclubs.
Da sind wir wieder in der Komplexität des Themas. Auf der anderen Seite, das ist ja erstmal nicht das Problem vom VfL Osnabrück, ne? Wir sind hier im Profifußball, damit muss der TSV Havelse selber klarkommen. Auf der anderen Seite haben sie sich sportlich dafür qualifiziert und die Lizenzauflagen sind so, wie sie sind, und sie können diese Preise verlangen, wobei ich auch gestern mit dem Verantwortlichen noch telefoniert habe und er auch gesagt hat, sind ja, also Havelse geht da jetzt auch nicht mit Plus raus aus der ganzen Nummer. Die versuchen, eine Balance zu finden zwischen Plus, Minus, Null und einem guten Preis für die Gästekarten. Aber es ist einfach so, wenn mehr Fans ins Stadion kommen, dass die einfach mehr sensible Bereiche auch öffnen müssen, die eben dann auch anfällig sind für Schmierereien und alles sowas. Und die müssen das Stadion am Ende des Tages bodenrein überlassen oder zurückgeben an Hannover 96. Das ist schwierig. Aber trotzdem bin ich der Meinung, es darf halt nicht sein, dass die Auswärtsfans unter den Ticketpreisen leiden dürfen.
Nein.
Das darf auf keinen Fall passieren. Aber da die gesunde Mitte zu finden, boah, weiß ich nicht, wer da vermitteln soll.
Keine Ahnung. Wir nicht.
Was war noch am Wochenende in der dritten Liga? Es war noch das 4:1 in Saarbrücken vom FCS gegen Aue, was uns zu unserem 4:3 Außendienstler bringt. Immer unter Strom, immer geladen, sein Motto, macht doch, was ihr wollt. Ich steige in mein E-Auto.
Fucker-Tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker-Tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Stefan Fuckert ist der Fuckert der Woche. Und, er war mal wieder in Saarbrücken. Zum, glaube ich, 6. oder 7. Mal in diesem Jahr. Und zwar, um einen ganz besonderen Spieler zu treffen. Einer aus Yannicks Jahrhundert 11. Bestimmt, glaube ich.
Auf jeden Fall, klar.
Der kehrte mit Auer nämlich zurück zu seinem ehemaligen Verein und Stefan Fuckert hat ihn dann getroffen. Julian Günther Schmidt.
So, heute habe ich mal was vorbereitet für einen Menschen, der sozusagen das Hirn des 4:3 Podcasts ist. Und der hat einen Spieler, den er ganz besonders toll findet. Man könnte auch sagen, dass er ihn vergöttert. Nein, so weit will ich gar nicht gehen, aber ich habe ihm versprochen, ich kümmere mich darum, dass dieser Mensch heute noch etwas zu ihm persönlich sagt. Bitte schön. Güschmi, für den Podcast, für einen ganz besonderen Menschen, der gesagt, frag mal, wie es ihm geht. Ich sollte eigentlich mit einer selbstgebackenen Quiche noch hier hinkommen, ja, damit der Rückweg, die 10 Stunden Busfahrt erträglich sind. Das hat nicht ganz geklappt. Aber ich habe gesehen, hier gibt es noch Süßigkeiten von den Fans.
Ja, ich habe ein kleines Verpflegungspaket noch für den Rückweg bekommen von ein, zwei aufmerksamen Bekannten hier aus dem Umfeld. Ja, die Busfahrt zurück, die wird hart. Nach so einer Klatsche, das tut weh. Es sind gefühlt dann wirklich 10 Stunden, glaube ich. Alles in allem geht es uns ganz gut. Glaube ich, haben uns ganz gut eingelebt. Und,
komplette Familie?
Komplette Familie. Papa, Mama, Sohn. Also ich, meine Frau und mein Kleiner. Und ist was anderes, aber fühlen uns bis jetzt sehr wohl und haben uns gut eingelebt und freuen uns natürlich jedes Mal, wenn wir euch hier wieder sehen irgendwo. Ne? Auch wenn man den anderen, wenn man Yannick irgendwo mal wieder hört oder gab jetzt, glaube ich, eine kleine Verbildlichung seiner Arbeit. Ne?
Hat es dir gefallen?
Klar, war interessant zu gucken. Ist ja immer mal interessant, auch die andere Seite von allem zu sehen.
Also euch geht's gut, ihr habt viel Natur, viel Grün, das aber stimmt, es ist mal was stimmt. anderes, zum ersten ja. Mal halt in einem ganz anderen Bundesland leben, wo man sonst nicht unbedingt hingekommen wäre.
Das ist absolut richtig. Die Natur ist wirklich schön, das muss ich wirklich sagen. Also das ist nicht nur so gesagt. Also Natur hast du genug. Mit einem kleinen Kind kannst du es auch ganz gut nutzen. Und ja, es ist ein bisschen, ist jetzt keine Großstadt, aber es hat auch seinen Charme.
So, wir gucken nochmal in die Tüte rein. Da sind sehr viele Dinge dabei, wo man ganz klar sagen muss, es geht auf die Hüften, aber ist jetzt auch mal okay. Ne? Du hast ein paar Kilometer gemacht.
Ich hoffe, dass es in Ordnung ist, aber ich werde es mir jetzt ehrlicherweise auch nicht nehmen lassen, das nachher zu essen.
Absolut. Mit ein paar Kaltgetränken hast du noch ein Wort an Yannick Barkic, der gesagt hat, küsst dem Küschmi seinen Schuh, das mache ich jetzt nicht.
Hätte er lieber vorher machen sollen, hätte ich was getroffen vielleicht. Das kommt 90 Minuten zu spät, die Info.
Also ich sag's ihm beim nächsten Mal, dann kommt er zu dir und dann machen wir diesen Glücksbringer.
Ja, das wäre eine Idee, das wäre ein Anfang, ja.
Alles Gute dir.
Vielen lieben Dank euch auch. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Yannick, was macht das mit dir?
Ja, bin natürlich verfolge ich den Güschmi immer. Freut mich.
Wo ist eigentlich der Ursprung dieser Julian Günther Schmidt Geschichte? War da irgend so ein Mobil mit dabei, mit Kai Pflaume, der eine Videokassette eingespielt
hat?
Oder?
Nein. Der Ursprung fand, glaube ich, schon damals statt, als er noch in Jena gespielt hat. Da hatte ich ein Auswärtsspiel in Aalen, beim VfR Aalen. Und wir werden ja immer angehalten, wenn wir zu einem Auswärtsspiel, wenn wir nach Aalen fahren oder zum, nee, anders gesagt. Wir sollen natürlich immer mehr die Auswärtsmannschaft thematisieren oder einen größeren Fokus drauf legen, weil da natürlich mehr Fans zuschauen. Mhm. Und dann habe ich mit dem Traudel, dem Pressesprecher, ja. Ich glaube, der ist immer noch Pressesprecher in Jena, liebe Grüße.
Gladbach-Fan.
Also, ist eigentlich eine Legende auch. Mhm. Habe ich mit dem gesprochen, ey, fährt vielleicht auch mal ein Spieler mit, weil das ist eigentlich nicht Usus, dass man so eine Strecke mitfährt. Ja, klar. Der Güschmi fährt mit. Ich so, Wahnsinn, okay, cool. Dann haben wir den in die Sendung eingeladen. Der war super eloquent, super Gast. Und dann habe ich den wieder getroffen, ein paar Jahre später. Ich glaube, dann schon in Saarbrücken, als er da hingewechselt ist. Da stand er irgendwann mal an einem Freitagabend in Lotte gegen Saarbrücken, am Ü-Wagen und hat dann so geguckt, was wir da so machen. Wir haben gerade den Spielbericht geschnitten, du hast ihn kurz vertont und so. Und er war total interessiert, da kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Und seitdem, dann ist er dann zu Fortuna gewechselt. Oder kam er von der Fortuna, ich weiß es gar nicht. Und seitdem ist das so entstanden. Also ich finde sowieso, der ist einer der wenigen Spieler der Liga, ich habe es glaube ich mal gesagt, wie Thomas Müller, der hat so ein Gespür für Räume. Ist ein ganz unkonventioneller Spieler, den du halt selten findest. Und von der Mentalität her passt er sowieso in die Liga. Aber jetzt auch mal genug geredet über den jetzt.
Wieso? Die Zeit nehmen wir uns doch jetzt, wo Wiggy nicht da ist, kann man ja auch mal ausführlich über was sprechen. Ja,
über Gefühle sprechen.
Genau, einfach auch mal über Gefühle sprechen.
Du das hast ist ja auch Funke ein Trikot
von ihm, ne? Das hat,
ja, natürlich.
Hat mir damals aus Saarbrücken oder so besorgt.
Genau, nee, ja. Es ist ein guter Typ. Also ist einfach nett.
Und das, was er meinte mit verbildlicht, war übrigens die Dokumentation, die es ja gibt, Faszination Fußball hinter den Kulissen einer Magenta Sportproduktion, die gibt es bei YouTube von Hashtag DabeiTV, gibt es bei YouTube einfach mal Faszination Fußball Doku, was auch immer, was man da eingibt.
Oder wir setzen den Link doch mal in unsere Show.
Oder setz doch mal den Link rein, Jesus Christus.
Ja, und den Link auch nochmal, das auch nochmal erwähnt, für unseren Groundhopper. Ne? Da solltet ihr auch mal reinschauen. Der war zuletzt nämlich in Duisburg und hat die Faszination MSV erforscht. Auch das ist sehr sehenswert, vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass der MSV gerade so performt, wie er performt.
Ja. Was ist eigentlich mit dem Müsel-Trikot?
Das Müsel-Trikot ist noch in Essen. Die Unterschrift haben wir gestern vor dem Spiel nicht mehr hinbekommen. Nach dem Spiel war es dann auch nicht möglich. Er kam kurz vor knapp. Nein, das Müsel-Trikot ist in Essen. Es wird unterschrieben, wird zurückgeschickt. Du merkst, die Reise dieses Trikots ist Wahnsinn.
War sogar mit in London. Das
Und dann wird es in den Besitz übergehen von Steven Ruprecht, weil der ist ja Schirmherr einer Organisation Fußballfans gegen Krebs. Und ich glaube, dass das Trikot da in sehr guten Händen ist. Die werden das versteigern. Das kommt einem guten Zweck zugute. Und dann haben wir da eine gute Sache getan.
Genau, der Steven wird uns dann auch eine Sprachnachricht machen, wenn das alles passiert ist. Dann wissen wir, was mit dem 4:3-Trikot von Torben Müsel, für alle, die es nicht mitbekommen haben, er hat in Wiesbaden für Essen das 4:3 gemacht und wir haben uns dann das Trikot geschnappt als 4:3-Podcast. Und das ist doch schön, wenn am Ende so eine Geschichte bei rumkommt, wo dann auch noch Kindern geholfen wird mit.
Ausblick, nächster Spieltag, hat uns der Chef noch geschickt, sollen wir auf jeden Fall darauf hinweisen,
auf den
Super Sonntag.
Ja, der Chef, wir sagen aber keinen Namen, er möchte nicht, dass wir Manuel Fischer erwähnen. Ja, was ist denn da? Nee, das ist der Sonntag der Superlative, so heißt er.
Ich würde ruhig neulich fragen, ist das der Manuel Fischer, der mal für den VfB Stuttgart gespielt hat?
Nee, aber auch, glaube ich, ein sehr guter Kicker.
Das Besondere an diesem Sonntag natürlich, lange Vorläufe, bei jedem Spiel Experte. Also du kannst dich eigentlich am Sonntag vor den Fernseher setzen, um 13 Uhr geht's los.
Mit Osnabrück gegen Hansa Rostock,
ja.
Da bin ich dann mit Flotti.
Ja, John Verhoek ist zu Gast, das kann man jetzt schon mal sagen.
Weltklasse. Danach der Waldhof gegen Energie Cottbus, Wahnsinn.
Das ist ein geiles Spiel.
Ja, und abgebunden wird der Sonntag der Superlative mit den Münchner Löwen gegen Havelse.
Ja.
Ja, also wenn das nichts ist, das sind ja Granden, das sind Duelle, das sind...
Aber du kannst im Grunde genommen von 13 Uhr bis, wie lange geht denn das dann? Bis locker 22:30 ja. Uhr.
Magenta gucken.
Hast du viereckige Augen.
Ja, aber ist doch super.
Und Fakt ist ja auch, dass heute der Deadline, der endet und dann beginnt die Saison ja auch irgendwie wieder neu. Die ersten 4 Spieltage waren jetzt so ein bisschen Geplänkel ankommen. Die einen haben schon gut vorgearbeitet, wie der MSV Schweinfurt, müsste noch ein bisschen Tore schießen und Punkte holen. Aber dann geht es ja erst so richtig los. Wir haben direkt eine englische Woche. Ich glaube, wie viele Spiele in 10 Tagen?
Drei Spieltage in 10 Tagen.
Drei Spieltage in 10 Tagen, genau. Und dann geht es richtig rein in die Saison. Und dann ist das Rennen richtig eröffnet.
Ich gucke jetzt gerade mal parallel. Also es ist nichts zu sehen gerade in Liga 3 vom Deadline Day. Hansa Rostock hat auch noch nichts. Also da müssen wir einfach.
Also wir spekulieren. Abwarten. Martinovic zu Ulm.
Genau.
Und ich glaube, der MSV holt noch Krüger.
Celebi wohl vor Wechsel nach Schweinfurt.
Und wo geht Berkantas hin? Das ist die große Frage. Am Ende vielleicht doch zu den Bayern, weil der Rest kam doch nicht.
Aber nur als Laie.
Genau, nur als Leihgabe. So, jetzt ist Schluss.
Für heute.
Ja.
Nächste Woche keine Folge. Länderspielpause auch für uns.
Genau.
Und danach sind wir dann wieder zurück.
Schön.
Schönen Tag euch.
Servus.
Tschüss.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.